Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Husky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 271. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Da seid ihr schon zu spät. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Yannick, der du heute mit mir diese Folge bestreitest, ich hoffe, du hattest auch schöne Feiertage.
Die hatte ich definitiv. Konnte ein bisschen zur Ruhe kommen, habe viel Zeit mit meinen Liebsten verbracht. Hoffentlich wie ihr alle da draußen auch ein bisschen, ja, schön gefeiert und gut gegessen.
Ja, so ging es mir auch. Es ist die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir haben uns nach dem Hoffenheim-Spiel eine kleine Weihnachtspause gegönnt. Ich glaube, niemand von uns hatte Zeit, dann in wenigen Tagen zwischen diesem Heimspiel und den Festtagen dann noch eine Folge aufzunehmen, geschweige denn, sie sich anzuhören. Deswegen haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen. Das haben wir letztes Jahr ja auch so gemacht. Letztes Jahr gab es 0-1 gegen St. Pauli. Im letzten Heimspiel vor Weihnachten. Diesmal war es ein 0-0 gegen die TSG Hoffenheim am 15. Bundesligaspieltag. Darüber reden wir heute. Wir haben ein paar aktuelle Themen, die sich jetzt angesammelt haben seit unserer letzten Podcastaufnahme vor 2 Wochen. Wir werden ein bisschen zurückblicken auf das VfB-Jahr 2025, blicken auf die aktuelle Lage auch des VfB und mit der wir jetzt dann auch ins Jahr 2026 gehen. Und genau, es wird vielleicht, mal schauen, eine etwas kürzere Folge heute, etwas entspanntere Atmosphäre, haben nur ein Spiel zu besprechen und sind genauso ausgeruht, wie es die Mannschaft eigentlich vor dem Spiel gegen Hoffenheim war. Gut, Yannick, ich würde sagen, wir starten direkt rein in die aktuellen Themen. Da hat sich ein bisschen was angesammelt. Wenig überraschend ist, dass Porsche einen neuen Vertreter in den Aufsichtsrat entsandt hat, anstelle ihres ehemaligen Vertreters. Und der neue Mann heißt Robert Ader, noch nie gehört, aber ich kenne mich auch bei Porsche ehrlich gesagt nicht aus. Ein neuer Vertreter, Nachfolger von Lutz Meschke im Aufsichtsrat, in den Präsidialausschuss rückt aber Albrecht Reimold auf, der war ja schon jetzt länger, der war ja schon seit dem Einstieg von Porsche drin. Man hätte natürlich das Ganze nutzen können, um diesen Präsidialausschuss so zu besetzen, dass der VfB e.V. wirklich die Mehrheit hat und nicht nur durch die doppelte Stimme des Präsidenten. Aber ich glaube, das sind alles Verträge, die festgeschrieben sind und da lässt sich wenig dran ändern. Dann gab es eine erfreuliche Nachricht, Leo Neugebauer. Ich verfolge ja wenig Leichtathletik, aber Leo Neugebauer ist Sportler des Jahres. In der Vergangenheit haben wir uns ja mit Leichtathletik nie so beschäftigt, also in diesem Podcast nicht oder generell als VfB-Fan hat man sich, glaube ich, nicht so viel mit Leichtathletik beschäftigt. Aber das lässt einen dann schon doch aufhorchen, oder wenn ein VfB-Athlet so eine Auszeichnung bekommt?
Ja, Leo ist ja auch wirklich ein toller Athlet, der unsere Farben auch sehr, sehr würdig vertreten hat. War ja bei, ich glaube, war es Olympia, genau, ich bin jetzt auch nicht so der große Leichtathletik-Experte, hat er ja wirklich tolle Leistungen gezeigt. Auch in einer Disziplin, die ja gemeinhin so als die, ich sag mal, Königsdisziplin in der Leichtathletik gilt. Also da muss man schon den Mut vorziehen und toller Typ. Ich durfte ihn mal kennenlernen auf einem Empfang. Sehr, sehr offen, sehr locker, cool. Sehr cool. Und ja, es lohnt sich sicherlich und das müssen wir uns, glaube ich, auch mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben, auch mal die anderen Abteilungen des VfBs so ein bisschen zu betrachten. Also was da geleistet wird, muss man auch mal den Hut vorziehen. Und ich finde es auch toll, dass der VfB die Leichtathletik fördert. Die hat auch eine große Tradition in unserem e.V. Und dementsprechend, ja, ist das dann eben dann auch eine Frucht, die du ernten kannst, nämlich dass du so einen tollen Athleten hervorbringst.
Naja, auf jeden Fall. Und vielleicht können wir uns das ja mal als guten Vorsatz nehmen fürs nächste Jahr, dass wir mal eine Folge machen, wo wir so ein Sondersegment machen, wo wir einfach mal schauen, wie sieht es bei den Faustballern aus, beim Tischtennis, beim Hockey, genau. Gut, die Schiedsrichter und die Garde haben jetzt wenig aktuelle Sachen. Ich weiß nicht, was haben wir denn noch im Verein? Klar, Leichtathletik und Para-Leichtathletik.
Tischtennis, hast du schon gesagt.
Genau.
Ja, die Faustballer auf jeden Fall auch immer eine Erwähnung wert und Hockey. Ja. Das hat auch eine sehr, sehr große Tradition beim VfB. Also ja, das müssen wir wirklich machen. Gute Idee.
Ja. Also an alle Abteilungen, die uns jetzt nicht aus dem Kopf einfallen, Sorry, wir holen das auf jeden Fall nach. Dann können wir schon über den ersten Neuzugang vermutlich sprechen für die Winterpause. Er hat schon alles unterschrieben, hat den Medizincheck bestanden, aber seine Ausstiegsklausel greift erst zum 1. Januar. Das ist, wir nehmen jetzt am 29. Dezember auf, das ist übermorgen. Vermutlich wird der VfB dann das bekannte Foto mit Trikot posten, dann wissen wir die Rücknummer, aber den Namen wissen wir jetzt schon. Es ist Jeremy Arevalo. Er kommt vom Zweitliga-Spitzenreiter Racing Santander, also zweite spanische Liga. Und ist eher so Typ hängende Spitze, eher so Typ Wandspieler, also nicht der klassische Mittelstürmer vorne, sondern eher so jemand, der ein bisschen tiefer ist, der auch mal Bälle ablegen kann. Der VfB zahlt eine feste Ablöse von 7 bis 8 Millionen Euro ungefähr, deswegen halt auch die Ausstiegsklausel, die erst ab 1.1. gilt. Ja, angeblich, so hat der Leon Potuschek von der Bild getwittert, die ich, ansonsten zitiere ich die Bild ungern, aber der Leon ist eigentlich ein cooler Typ, der auch sonst nicht so in die bekannten Kerben schlägt, wie das sein Kollege manchmal tut, auch gerade auf Twitter nicht. Der sagte, angeblich passiert beim VfB sonst nichts mehr. Erstmal, Yannick, du hast ja sicherlich auch meinen Artikel gelesen bei uns auf der Seite. Was hältst du von dem Transfer und was hältst du von der Vermutung, dass beim VfB jetzt mit den keine Ahnung, wie viel Woltemade Millionen noch übrig sind, 40 Millionen, sonst nichts mehr passiert.
Also zunächst einmal muss ich sagen, toller Artikel, also den müsst ihr unbedingt lesen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da erfahrt ihr wirklich alles Wichtige über den Jungen, der ist wirklich noch sehr, sehr jung auch und ja, ich denke, die wenigsten von uns kennen ihn jetzt so wirklich, aber wirklich ein Spieler, der, wie ich finde, ein großes Potenzial mit sich bringt. Auch ein toller Name. Also ich mag ja diese südamerikanischen Namen sehr. Ja, ist natürlich aber auch, und das hast du ja auch gut in dem Artikel geschrieben, es ist natürlich so ein bisschen auch für die Zukunft ein Invest, weil man natürlich auch nicht weiß, in der Zukunft, wie wird da die Konstellation sein. Er muss sich natürlich auch erstmal akklimatisieren, hat jetzt zuletzt eine gute Quote hingelegt in der zweiten spanischen Liga und befindet sich ja auch auf dem Sprung, was letztendlich auch diesen Wechsel, glaube ich, so ein bisschen angeschoben hat in die ecuadorianische A-Nationalmannschaft.
Genau, die er dann wurde im November zum ersten Mal nominiert.
Bei der WM auf Deutschland treffen wird. Also sehr, sehr interessanter junger Spieler. Ich glaube, da können wir uns freuen. Der bringt auch so ein bisschen, ja, dieses Südamerikanische mit. Also was Technik
ist,
angeht. Also
ist aber in Spanien geboren, muss man sagen.
In der Nähe von Santander. Diese Seele in sich. Also so, wenn ich deinen Artikel auch richtig interpretiert habe und ich habe mir auch tatsächlich so ein YouTube-Best-of gegeben von ihm. Der Junge ist ja schon sehr, sehr trickreich. Also da können wir uns, glaube ich, schon freuen, aber müssen natürlich auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, zum zweiten Thema, dass nichts mehr kommt. Ich hätte mir tatsächlich, und ich glaube, ich stelle jetzt mal eine These auf, Sebastian Hoeneß würde sich das auch wünschen, dass dann vielleicht doch noch einer kommt, der quasi so eine Art Soforthilfe ist, der vielleicht dann auch, den du gleich bringen kannst, der vielleicht auch idealerweise schon Erfahrung in der Bundesliga hat oder zumindest in einer anderen großen Profiliga. Ja, einfach einer, den du gleich ins kalte Wasser dann auch schmeißen kannst. Ähnlich wie Thiago Tomás im Sommer, wo du gewusst hast, okay, da kommt jetzt ein Junge wieder zurück, der wirklich jetzt gereift ist, der jetzt ein solider, guter Bundesligaspieler geworden ist mit knapp 100 Spielen auf dem Buckel. Ich glaube, das würde sich Sebastian Hoeneß auch noch wünschen, einfach um auch eine gewisse Breite weiterhin im Kader zu haben. Du bist noch in allen drei Wettbewerben vertreten, willst weit kommen in den beiden Pokalen und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ich schätze den Leon auch sehr und ich glaube natürlich auch, dass der bessere Connections hat, wie jetzt wir beide, aber wer weiß, Deadline Day etc. kennen wir alles, kann vielleicht auch noch was passieren. Der Stürmer von Elversberg, wo der VfB ja auch so ein bisschen dran war, wechselt jetzt zu Frankfurt. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, ehrlicherweise, ohne dem Leon da zu nahe treten zu wollen oder seine Fachkompetenz in Frage stellen zu wollen, ich glaube nicht, dass es bei dem Transfer bleiben wird. Das ist jetzt aber nur meine persönliche These, weil, wie gesagt, ich glaube auch Sebastian Hoeneß, wenn ich so das richtig interpretiere, was auch in den letzten Wochen darüber geschrieben wurde, wünscht sich da, glaube ich, schon auch nochmal sofort Hilfe als Verstärkung.
Ich meine, Arevalo kann natürlich auch so ein Durchstart bringen, wie Jelsch das von einem Jahr gemacht hat und sofort sich reinspielen. Aber du hast natürlich schon gemerkt, gerade in so Spielen wie gegen Hoffenheim, auf das wir gleich noch kommen, die einfach sehr tief stehen. Und dann hat sich ein Dennis Undorf, der ja wirklich auch jedes Spiel jetzt machen musste, quasi seit Oktober quasi, der ist dann auch irgendwann müde, ja, und das sind, du hast auch nicht immer die Situationen, wo er dann zum Zug kommt, und du hast halt wirklich als Strafraumstürmer nur ihn, weil Tomasch, ja. Führig, Boanani, Leveling, die scoren halt auch nicht in der Regelmäßigkeit, dass du sagen könntest, okay, wenn es bei Undorf mal nicht funktioniert, ich meine, das ist natürlich auch ein Luxus, ne, zu sagen, okay, dann einer Stürmer, der ist, ich glaube, 8 Tore hat er jetzt auf dem Konto, in 10 oder Spielen, was er gemacht hat in der Hinrunde. Wenn der nicht funktioniert, dann wechselst du einfach den gleichen Spieletyp nochmal ein und machst dann halt deine Tore. Aber das ist halt, glaube ich, das, was uns da noch unterscheidet von den Mannschaften, die dann auch noch vor uns stehen. Für Hoffenheim kommen wir auch gleich noch drauf, weil ich ehrlich gesagt nicht, warum die vor uns stehen. Aber wenn du dir Leipzig, Bayern, Dortmund, Leverkusen anschaust, die können halt solche Spiele dann doch nochmal bringen, wenn das Spiel halt so ein bisschen droht, zu einem 0-0 zu werden. Und das ist das vielleicht, was uns dann noch fehlt. Vielleicht wird es auch Arevalo. Mal schauen. Genau, guckt auf jeden Fall in unser Porträt auf der Webseite. Und ich glaube auch, dass Nick Wolte mal, wenn der geblieben wäre, sich so weiterentwickelt hätte, wie er das jetzt in Newcastle tut. Das ist natürlich auch die Frage, wie entwickelt er sich dort weiter, weil die Mitspieler noch besser sind oder noch teurer. Ich glaube, dass der wirklich in diesen Spielen noch einen Unterschied hätte machen können. In diesen knappen Spielen, wo wir es dann nicht geschafft haben, das entscheidende Tor zu machen. Aber gut, das ist alles hätte, wenn und aber. Blicken wir mal auf den anderen Offensivspieler, der gegen Hoffenheim fehlte. Oder einen, der fehlte. Und zwar Bilal Elkanous ist seit dem Spiel, nach dem Werder-Spiel quasi, also direkt nach dem Werder-Spiel ist er abgereist zur marokkanischen Nationalmannschaft, zum Africa Cup of Nations, und der hat auch schon gestartet. Das erste Spiel für Marokko ging mit 2-0 aus, hat Marokko 2-0 gewonnen. Elkanous wurde nach 76 Minuten eingewechselt, konnte jetzt da kein Tor mehr beitragen. Auch der Spielstand stand, glaube ich, schon fest gegen die Komoren. Im zweiten Spiel gab es ein 1-1 gegen Mali. Da wurde nach 71 Minuten eingewechselt. Und aktuell spielt Marokko gegen Sambia. Und da stand es, wenn als ich geguckt habe, noch 0-0. Und Elkanous stand auch nicht in der Startelf. Mittlerweile steht 2-0 für Marokko, was vermutlich bedeutet, dass sie den Gruppensieg auch sicher haben.
Ja.
Und dann am, ich glaube, 4. Januar geht es dann weiter gegen den 2., 3. oder 4. von einer anderen Gruppe. Also da muss natürlich noch viel ausgespielt werden. Der 3. Spieltag hat es, glaube ich, gerade erst angefangen. Genau, da sind einige Spiele zu machen. Genau, aber auf jeden Fall wird, was wir ihm natürlich auch wünschen, Bilal Elkanous auch im neuen Jahr noch beim Afrika Cup aktiv sein, und dann muss man halt schauen, gegen wen es geht und wie weit Marokko dann kommt. Währenddessen beginnt am 3. Januar schon wieder der Trainingsauftakt beim VfB. Bis dahin haben die Spieler frei. Es gab, ich habe gesehen, man konnte Karten nicht erwerben, aber man konnte sich zumindest im Shop kaufen sozusagen, aber sie haben nichts gekostet zum Trainingsauftakt, der auch relativ schnell ausverkauft war. Ich nehme an, du bist nicht dabei, oder?
Tatsächlich habe ich es gar nicht mitbekommen, dass es da Karten dafür gab. Ich habe es dann auch nur so am Rande gehört. Zeigt natürlich dann auch nochmal, wie groß die Begeisterung weiterhin für den VfB ist und wie die Leute, wie die Fans alle dahinter stehen. Ich wäre tatsächlich gern hingegangen. Wird jetzt wahrscheinlich leider nichts. Zu meiner Zeit konnte man noch so immer hingehen.
Ja.
Das ist schon krass. Also ja, aber natürlich tolle Geschichte, wenn die Jungs dann quasi vor so einer Kulisse dann wieder starten, sehen dann eben auch wieder gleich, was es heißt, für den VfB zu spielen, und auch dann eben für unseren Neuzugang, wenn er dann schon dabei ist, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dann weiß der auch gleich, auf was er sich da eingelassen hat, im positiven Sinne natürlich. Nee, ist eine tolle Sache, es sind natürlich auch noch Schulferien, klar, das wird natürlich begünstigt.
Ja, auf jeden Fall.
Freut mich dann natürlich auch für die kleinen Autogrammjäger und Jägerinnen, die können da, oder ich glaube, heutzutage macht man mehr Selfies, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Autogramme sind zwar auch noch gefragt, aber nicht mehr so. Nee, das ist schon eine coole Sache und zeigt auch nochmal diese Verbundenheit, diese Freude, Leidenschaft, die auch in der Region einfach für den VfB letztendlich herrscht.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es auch ein Testspiel direkt am 5. Januar um 14 Uhr gegen Luzern, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es wahrscheinlich wieder zu viel Aufwand war, da noch Security anzustellen, Tickets zu verkaufen. Man kann es eigentlich sehen auf dem auf YouTube bei Sky Sport und auf VfB TV im Nachhinein. Also man kann sich das angucken. Genau, und das ist das einzige Testspiel, denn am 10. Januar geht es ja schon wieder weiter, dann in Leverkusen, bevor wir dann am 13. in Frankfurt spielen. Und die DFL hat kurz vor dem Hoffenheim-Spiel auch die nächsten Ansetzungen bekannt gegeben. Und man sieht da, wir können auch mal um 15.30 Uhr spielen, nämlich zum Beispiel gegen Freiburg zu Hause am 1. Februar. Dann geht es am 7. Februar nach Hamburg zum FC St. Pauli um 15.30 Uhr, auch an einem Samstag. Wir spielen gegen Köln an einem Samstag um 18.30 Uhr, das Topspiel, wie auch immer sowas dann zustande kommt. dann spielen wir in Heidenheim am Sonntag um 19.30 Uhr, was natürlich grundsätzlich eine bescheidene Anschlusszeit ist, angesichts der kurzen Anfahrt und angesichts der Tatsache, dass wir theoretisch auch an dem Wochenende davor, in der Woche davor, glaube ich, Playoffs spielen könnten, ist das, finde ich, noch vertretbar. Also für mich ist es doof, weil ich wohne nicht in Stuttgart. Ich müsste nach Heidenheim dann ein Stück weiterfahren. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, noch angesichts der Tatsache, dass diese Anschlusszeiten generell, oder unter der Prämisse, dass diese Anschlusszeiten generell nicht so geil sind, ist das noch okay. Und am Sonntag, dem 1.3. spielen wir dann zu Hause gegen Wolfsburg. Also die DFL hat uns am meisten sonntags angesetzt, weil sie auch noch nicht wusste, wie wir jetzt die Roma und die Young Boys im neuen Jahr schlagen. Und schließlich noch, und eigentlich das wichtigste Thema dieser Folge, gestern, wir nehmen das am 29. auf, gestern am 28.12. war Sebastian Hoeneß 1000 Tage VfB-Trainer. 1000 Tage im Amt des VfB-Trainers. Er hat damit Ari Hahn überholt, der mit dem VfB im UEFA-Cup-Finale stand, und Bruno Labbadia in seiner ersten Amtszeit. Und ich hatte das schon mal auf Twitter aufgeschrieben, aber wir hatten es hier im Podcast noch nicht thematisiert, deswegen wollte ich nochmal vorlesen. Wenn Sebastian Hoeneß am 13. Januar noch Trainer ist, dann hat er Pellegrino Matarazzo überholt. Am 2. April ist er länger im Amt gewesen als Jürgen Sundermann in seiner ersten Amtszeit beim Aufstieg und dann bis 1979. Am 3. April hat er Helmut Benthaus, den Meistertrainer von 84, überholt in der Amtszeit. Am 21. April wäre er länger im Amt als der andere Meistertrainer, Christoph Daum, der nämlich von 1990 bis 1993 im Amt war. Und am 30. Juni dieses Jahres wäre er länger im Amt als Felix Magath und wäre damit der am längsten amtierende VfB-Trainer seit den 50ern und 60ern, als ich glaube, Georg Wurzer war relativ lange und Kurt Baluses, ja. Die waren auch relativ lange. Also ich glaube, einer von beiden war, glaube ich, von nach dem Krieg bis nach dem ersten oder zweiten Meistertitel, glaube ich. Also es war wirklich lange, die waren wirklich lange, lange Trainer. Aber es waren auch andere Zeiten natürlich. Genau, aber so in der Neuzeit sollte Sebastian Hoeneß seinen Vertrag mindestens bis zum 30.06. erfüllen. Wovon ich erstmal ausgehe, dann wäre er der am längsten amtierende VfB-Trainer der Neuzeit. Und ich glaube, wenn man sich zurückerinnert an die Apriltage 2023, Yannick, war das nicht so zu erwarten, dass Sebastian Hoeneß jetzt immer noch VfB-Trainer ist an Silvester 2025, oder?
Absolut nicht, nein. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich war auch bei diesem Spiel in Nürnberg, bei diesem Pokalspiel, wo er davor, glaube ich, nicht mal eine ganze Trainingseinheit hatte, sondern nur ein paar Stunden mit der Mannschaft irgendwie trainieren konnte. Ja, es war natürlich mit den Vorzeichen, man wusste, okay, er ist damals in Hoffenheim gescheitert. Mhm. Man hatte natürlich wieder, man stand wieder am Abgrund, wie so häufig in den Jahren davor, und hat dann eben nicht gewusst, okay, schafft es Sebastian Hoeneß? Mhm. Man hat sicherlich durchaus schon seine Qualitäten gekannt. Man hat auch gesehen, er kann Spieler entwickeln. Hat er ja dann in der dritten Liga mit dem FC Bayern dann auch jetzt bei FC Bayern 2 bewiesen. Mhm. Ja.
Ja.
Aber es war natürlich nicht absehbar, klar. Also es kam ja dann auch noch eine Relegation, da dürfen wir auch nicht vergessen. Ich kann mich da 34. Spieltag gegen Hoffenheim, lustigerweise. Mhm. 1-1 war, glaube ich, das Ergebnis. Und wir standen mal wieder am Abgrund und meine Gedanken danach, ich saß im Familienblock mit meinem Neffen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ja. Die waren wirklich, boah, wird das was? Aber dann geht plötzlich dieser Sebastian Hoeneß und das war so mein erster Magic Moment. Mhm. Und da habe ich vielleicht mir gedacht, okay, das könnte wirklich matchen. Und nimmt er das Mikro in die Hand, läuft da zur Kurve und sagt, wir schaffen das, wir halten zusammen, ja. Treu dem Motto. Also danach, was danach passiert ist, wissen wir alle, das war natürlich unfassbar und die geile Reise in der Champions League und jetzt in der Europa League, TFB-Pokalsieg, aber das war, glaube ich, so dieser erste Schlüssel, emotionale Schlüsselmoment mit Sebastian Hoeneß, wo du gemerkt hast, wow, das könnte ein Match sein, um es mal in der Tinder-Sprache zu sagen. Ja, und es war es dann auch. 1000 Tage sprechen, glaube ich, für sich, allein auch in dieser heutigen Fußballzeit. Man weiß natürlich nie, was in diesem Geschäft passiert. Ich denke, er wird der Rekordtrainer werden dann. Also ich nenne es jetzt mal so, Rekordtrainer der Neuzeit. Was natürlich danach passiert, wissen wir alle nicht. Wir alle kennen auch die Mechanismen dieses Geschäfts, aber ja, auch das habe ich auch schon, wenn ich zu Gast war, in anderen Podcasts immer wieder betont. Er ist der Grund, warum der VfB so dasteht, wie es jetzt ist. Er hat das Ganze entwickelt, zusammen natürlich auch mit Fabian Wohlgemuth, den muss man, glaube ich, auch erwähnen, mit Christian Gentner dann auch in Zusammenarbeit. Aber er war letztendlich derjenige, wo auch, glaube ich, diesem Verein so ein bisschen neues Leben eingehaucht hat und wo auch gleich vom ersten Tag an, und das hast du, glaube ich, auch schon in Nürnberg gemerkt bei diesem Pokalspiel, der hatte richtig Bock, der hatte richtig Lust und hat natürlich auch für sich persönlich, so ehrlich müssen wir sicherlich auch sein, auch eine Chance gesehen, aber natürlich auch mit diesem Background, also ich nehme, jeder nimmt es ihm ab, der committet sich mit dem Verein, der hat Bock da drauf und es war natürlich nach Bruno Labbadia auch wirklich ja, nicht ganz einfach, weil die Mannschaft natürlich auch in einem sehr schlechten Zustand war, aber er hat es geschafft und egal, wie es weitergeht mit ihm, ich glaube, wir werden ihm alle auf ewig dankbar sein und er wird einen sehr, sehr großen Part in der VfB-Geschichte einnehmen. Das ist ja ganz klar. Als wahrscheinlich, ich weiß nicht, einer der erfolgreichsten VfB-Trainer, wenn du nach Punkten gehst, ich weiß nicht, wie man es noch...
Vermutlich, ja.
Ja, also... Ja. Aber ob man es damals gewusst hat, ich weiß es nicht, aber so Hoffenheim war vielleicht schon mal so ein kleiner Indikator nach diesem Hoffenheim-Heimspiel. Dass der da hingeht, weil er hätte ja auch ausgepfiffen werden können, also weil die Frustration war da, du hättest es ja schaffen können und wirklich dann hinzugehen vor die Kurve als quasi neuer Trainer, das hat, glaube ich, schon gezeigt, was er für ein Typ ist.
Ja, ja, und das ist genau das, was du auch angesprochen hast, diese Emotionalität, aber auch zu wissen, wann man Emotionen schüren muss und wann man sie kontrollieren muss. Ne? Also, dass er nicht nach einer guten Halbserie gegen Augsburg auf den Block geht, wie es die Kurve fordert, sondern sagt, ich komme auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben. Ja. Und dann macht das dann halt auch, ich glaube, es war ja dann gegen die Bayern, nach dem Heimsieg gegen die Bayern, wo er das dann gemacht hat, wo war klar war, okay, wir haben jetzt diese krasse Saison mit der Champions League gekrönt. Gut, er wusste auch nicht, dass wir noch Vizemeister werden. Ja, und aber auch, du hast es ja, es gab ja so ein paar Szenen. Ich erinnere mich auch an das Pokalspiel gegen Augsburg, wo auch nochmal vor die Kurve ist. Ich weiß nicht, war das gegen Leipzig, wo die dann das Foto gemacht haben im Tor, wo da so ein Sliding Tackle ins
Tor reingemacht hat. Ne? Da also, war er, glaube ich, bei Sky im Interview.
Ja, genau.
Und hat dann quasi gesagt, ich muss los und slidet da rein. Ja. Ja. Auch so eine typische Szene, wo einfach zeigt, auch wenn er manchmal vielleicht so ein bisschen emotional nicht negativ gesehen wird, aber viele werfen ihn, glaube ich, von außen vor, er sei zu wenig emotional. Nein, ist er gar nicht, überhaupt nicht, so wie du sagst.
Aber er ist halt zum richtigen Zeitpunkt.
Ja. Genau, und sorry, also er ist einfach mega sympathisch, mega nett, mega höflich. Ich habe es auch mal bei einer Trainingssession beobachtet, wie er da wirklich geduldig Autogramme schreibt und auch mit den Kindern, also ist toll, einfach auch ein toller Mensch und ich bin froh und dankbar um jeden Tag, wo er beim VfB ist, also ganz klar. Ja.
Und man kann ihm auch gut zuhören und man muss jetzt nicht immer einer Meinung sein mit den Entscheidungen, die er trifft, das waren wir hier ja auch nicht immer, aber ich finde, zum einen erklärt er es gut und zum anderen ist ja jemand, der auch sehr klar ist in seinen Aussagen. So, und auch in seinen, der lässt sich dann auch nicht von irgendwelchen Journalistenfragen irgendwo hinleiten. Dann
er ist sehr strukturiert. Er ist sehr, genau, sehr strukturiert und aufgeräumt. Das sind manche, ja, Trainer tatsächlich nicht in der Bundesliga, beobachte ich oft. Ja. Er ist da, glaube ich, einer der strukturiertesten.
Ja, 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 auf jeden Fall. Und deswegen ist es echt eine Wohltat, wie du sagst, und auch echt ein großes Glück, dass wir ihn haben. Gerade wenn man sich so anschaut, was für Trainer wir in den letzten Jahren so hatten. Ich meine, Matarazzo nehme ich da mal aus, aber wenn ich mir Korkut, Walter angucke,
ja, wenn auch so. Bei Korkut muss man vielleicht auch mal sagen, der hatte auch Bock auf die Aufgabe.
Ja, klar.
Hat auch wirklich das Beste, Bestmögliche rausgeholt.
Versucht.
War auch immer sehr, sehr sympathisch, ja.
Ja, ja, er hat es versucht, würde ich mal behaupten.
Dieses 4-1 in der Allianz Arena werde ich ihm nie vergessen. Also das ist...
Ja, okay. Gut. Ich würde sagen, das war's mit aktuellen Themen. Und wir machen mal ganz kurz unser Werbeblock, bevor wir gleich noch in das letzte Spiel des Kalenderjahres 2025 reinstarten. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne auf zweierlei Art tun. Entweder über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um einen kleinen monatlichen Beitrag, mit dem ihr uns unterstützen könnt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Also erstmal, wenn ihr neu einsteigt, dann kriegt ihr ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und wenn ihr uns mit $10 im Monat unterstützt, dann werdet ihr in jeder Folge genannt. Das geht zum Beispiel dem Daniel so. Auf dem Timo Hildebrand Level mit $5 im Monat werdet ihr auch in jeder Folge genannt. Vielleicht müssen wir das auch mal überarbeiten im nächsten Jahr, dass wir dann eine gewisse Abstufung haben. Der Zylinder und Renato unterstützt uns mit $5 im Monat. Vielen Dank dafür. Und stellvertretend für alle, die uns mit $2 im Monat unterstützen, nennen wir an dieser Stelle den Daniel. Und wenn ihr uns nicht regelmäßig monatlich unterstützen wollt, sondern einfach nur mal, wenn ihr was übrig habt und übrig haben könnt, auch uns überweisen wollt, dann könnt ihr das einfach über PayPal tun. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. So, dann reden wir über ein Spiel ohne Tore. Und das ist lange her, dass wir über ein Spiel ohne Tore gesprochen haben. Ich meine, gehört zu haben, dass das letzte Heim 0-0 vor 5 Jahren gegen Osnabrück gewesen sei.
Das ist korrekt, das, ja.
Ganz schön lange her. Zweite Liga. Ich meine, wir hätten irgendwann nochmal auswärts 0-0 gespielt, aber ich weiß nicht mehr genau wann. Oder war ob dieses 0-0 in Osnabrück, gegen Osnabrück, oder das letzte 0-0 des VfB
insgesamt. Kann mich noch an ein 0-0 in Köln erinnern, aber das,
ja,
ist, glaube ich,
genau,
auch sehr, sehr lange her. Nee, ich musste auch wirklich nachdenken. Also,
ja. 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 Also ein 0-0. Und in dieses 0-0 begann mit folgender VfB-Aufstellung: Nübel natürlich im Tor, Mittelstädt und Wagnermann auf den Außenbahnen in der Viererkette, innen Chabot und Jeltsch, Stiller und Karasor auf der Doppelsechs, Leveling und Tomasz auf den Außenbahnen, in der Mitte Nati und vorne dann Dennis Undav. Was sagst du zur Aufstellung?
Ja, ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeguckt, weil es ja doch ein paar Tage her ist. Nee, war für mich auch absolut okay. Nati, wie gesagt, da freue ich mich auch immer. War auch in der Stadionzeitung die Titelstory. Ich erwähne es gern nochmal, habe es auch in der letzten Folge gesagt, das ist für mich die VfB-Geschichte des Jahres eigentlich, wie der Junge sich wieder da reingekämpft hat. Und er spielt solide, er spielt gut. Alles andere war für mich eigentlich auch absehbar. Yel Chabot hinten klappt aus meiner Sicht wunderbar. Und ja, ich habe, wie gesagt, auch wenn es da dann mal zu Rotationen kommt, ich habe eigentlich immer den Eindruck gehabt, dass jeder wirklich brennt, jeder Bock hat und jeder sich auch dann schnell einfügt. Also für mich war es okay. Ich fand es auch gut, dass man wieder so ein bisschen zur Viererkette zurückgekehrt ist. Ist persönlich einfach auch meine Präferenz in taktischen Fragen, weil ich finde, mit einer Viererkette macht man das einfach sehr kompakt, sehr gut. War ein bisschen überrascht, dass die Hoffenheimer die gleiche Option gewählt haben. Also irgendwie hatte ich die noch mit Dreierkette in Erinnerung, aber spielen jetzt auch eher dieses System. Nee, war einfach gespannt. Hab mir auch ein bisschen so Gedanken gemacht, wie man eben diese offensivstarken Kraichgauer da in den Griff kriegt. Und da war ich sehr, sehr gespannt. Also so ein weiterer Test auch für die Mannschaft, wie hoch das Niveau wirklich ist gegen einen aktuell sehr formstarken Gegner.
Ja, ja, und ich, dadurch, dass wir auch nicht rotieren mussten unter der Woche, ist das, glaube ich, auch die beste Elf, die du aufstellen konntest. Und ja, ich halte es auch für sinnvoll. gegen die Hoffenheimer, da mit einer Viererkette wieder aufzulaufen. Die pressen viel, die pressen hoch, die sind gefährlich. Die haben gefährliche Spieler da vorne. Man hat allerdings von beiden Seiten lange gar nicht so viel gesehen. Also die ersten 15 Minuten waren sehr ausgeglichen, in dem Sinne, dass eigentlich keiner so richtig gefährlich aufs Tor gekommen ist. Und man hatte natürlich schon zum einen das Gefühl, fand ich, dass keiner den ersten Fehler machen will. So dieses klassische, du weißt, dass du da deinen Gegner auf Augenhöhe hast. Klar, Platz 5 gegen Platz 6. Und gleichzeitig hat aber auch keine Mannschaft jetzt die ausschlaggebende Qualität, um dann trotzdem das erste Tor zu machen. Also es war so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und es war, man neutralisierte sich so ein bisschen, was ich zu dem Zeitpunkt noch okay fand, weil du willst jetzt einfach gegen so eine Mannschaft wie Hoffenheim, die ja dann auch defensiv nicht viel zulässt, willst du halt mal nicht früh in Rückstand geraten. Das hatten wir letzte Saison, wo wir dann, glaube ich, noch ausgeglichen haben und dann in letzter Sekunde doch noch verloren haben oder in gerade noch so, da hatten wir gerade noch so einen Ausgleich gemacht, glaube ich, im Heimspiel. Das war gegen Wolfsburg, wo wir da verloren haben. Genau. Die erste Chance von Leveling, knapp vorbei, aber auch das war nicht so eine wirklich gefährliche Chance. Wie fandst du die Anfangsphase vom VfB?
So wie du es gesagt hast, das ist ja oft dieses Phänomen, wenn, sage ich mal, zwei ebenbürtige Gegner aufeinandertreffen, keiner will zuerst ins Risiko gehen, beide tasten sich ab, beide neutralisieren sich voneinander. Ich hätte mir ein bisschen mehr Punch seitens des VfB gewünscht, weil du natürlich dann auch zu Hause spielst, verstehe aber auch absolut, wenn du erstmal Teamsicherheit bist. Die Hoffenheimer auch brutal gefährlich im Umschaltspiel, also die, das können sie richtig gut, ja. Da werden sie auch, glaube ich, so ein bisschen drauf getrimmt von ihrem Trainer, der hat sie da wirklich auch, richtig gut hinbekommen, wenn man es mit letzter Saison vergleicht, und ja, das war einfach in der ersten Phase, sage ich mal, der ersten Halbzeit war es, ja, so ein Abtasten und dann eben dieser Schuss von Leveling, der mir aber auch sehr, sehr gut gefallen hat, der jetzt, glaube ich, auch so langsam, er hat seine Form gefunden, also ist brutal, was der Junge in den letzten Spielen dann auch gezeigt hat. War eben dieses Neutralisieren und ja, ein bisschen abwarten, wie reagieren die Hoffenheimer, was haben die so vor. Man hat, finde ich, auch gemerkt, die wollten schon auch mitspielen, also die haben klar VfB auch erstmal kommen lassen, haben es dann aber auch sehr, sehr gut und kompakt verteidigt, eben auch mit der erwähnten Viererkette. Ja, das ist dann eben genau das, was auch in so einem vermeintlichen Topspiel passieren kann, wurde ja auch im Vorfeld in der Spieltagsvorschau von Sky so ein bisschen als Topspiel hochgejatzt, was es ja auch sicherlich anhand der Tabellenkonstellation ist, aber das ist dann eben genau dieses Phänomen, was du erwähnt hast. Klar, könnte man jetzt sagen, der VfB hätte da ein bisschen mehr zeigen können, vielleicht sich doch ein bisschen mehr zutrauen können, aber ich kann es durchaus verstehen, dass man da auch erstmal auf Sicherheit geht.
Ja, und ich meine, der VfB hat ja auch gute Chancen, hat aber natürlich das Problem, dass auf der anderen Seite auch ein Nationaltorhüter im Tor stand. Also wenn ich da an die Chance von Tomasch denke, in der 43. Minute, wo Nati dann die Flanke von Leveling einen langen Pfosten köpft, Tomasch grätscht rein und eigentlich muss er drin sein. Aber wie gesagt, Baumann ist halt einfach auch ein guter Torwart, so wenig ich ihn irgendwie immer noch mag, weil ich es immer noch komisch finde, damals von Freiburg nach Hoffenheim zu wechseln, aber letzten Endes ist er jetzt Nationaltorhüter.
Richtig.
Ja, und das war aber auch die beste Chance, das VfB, glaube ich, im ganzen Spiel, fast jetzt mal von dem Last-Minute-Kopfballtor von Dennis Undorf abgesehen. Von Hoffenheim kam in der ersten Halbzeit gar nichts, sie hatten ihren ersten Schuss aufs Tor in der 69. Minute, kommen wir gleich noch drauf. Über wen wir aber auf jeden Fall sprechen müssen, ist den Schiedsrichter, Herrn Siebert. Denn der zeigt in der 32. Minute gelb für Angelo Stiller. Nachdem vorher Tim Lemperle Jelsch faulte und keine Karte dafür sah und auch schon Haidari eigentlich schon nach 7 Minuten eine gelbe Karte hätten sehen müssen, auch wieder nach einem Foul an Jelsch. Der Jelsch lief danach auch ein bisschen unrund, musste auch zur Halbzeit dann ausgewechselt werden, aber scheint wohl nur ein Bluterguss zu sein, hieß es hinterher. Wie fandst du den Schiedsrichter? Also ich war nicht live im Stadion, ich habe es mir hinterher nochmal im Real Life angeschaut, weil ich auf einer Familienfeier war. Und sag du erstmal, wie du ihn fandest.
Also ich muss sagen, in den ersten paar Minuten fand ich ihn eigentlich okay. Daniel Siebert, ja auch eher einer der besseren Unparteiischen, muss man auch mal sagen. Ich habe mir mal seine Quoten angeguckt, also der ist da anhand der Benotung auch relativ weit vorne, ich glaube sogar in den Top 5. Deswegen hat mich diese Szene auch ein bisschen gewundert, wo es dann auch für Ange Stiller gelb gibt. Aber Haidari war es, glaube ich, der Schweizer Verteidiger von Hoffenheim, ja, hätte eigentlich gelb-rot kriegen müssen. Also das sind dann halt so Szenen, wo du dir, glaube ich, als Schiedsrichter dann auch das Leben selber ein bisschen schwer machst. Ja. Ange kriegt, glaube ich, die gelbe, weil er den Ball zu früh spielt.
Das war Thomas in der zweiten Halbzeit. Ja, war glaube ich wegen Meckern sozusagen.
Also wegen Meckern, ja, stimmt. Ja, genau, eben, weil das eben dieses Foul auch war. Das sind halt diese, wenn man diese zwei Szenen dann anguckt, ich glaube aus Schiedsrichtersicht sehr, sehr unglücklich. Würde er wahrscheinlich auch selber so sehen, weil er sich. Es war eigentlich für einen Schiedsrichter ein sehr angenehmes Spiel, glaube ich, weil du relativ wenig strittige Szenen hattest. Also es gab ein paar Zweikämpfe, okay, gut. Aber wie gesagt, die ersten Minuten fand ich ihn eigentlich sehr, sehr okay. Er hat sich auch, hat viel laufen lassen, hat eine gute Körpersprache gehabt. Mhm. Darauf achte ich immer bei den Schiedsrichtern. Also ich finde immer die Körpersprache ganz wichtig. Und dann kommen eben diese zwei Szenen und machen ihm so ein bisschen das Spiel dann auch, oder sein Spiel kaputt. Ja. Und hätte er besser lösen können aus meiner Sicht, wenn er da, wie gesagt, für Ange die gelbe Karte zeigt, Haidari. Also wenn man das, jetzt kann man natürlich auch wieder argumentieren, von Hoffenheimer Seite aus in der Zeitlupe sieht es natürlich dann auch nochmal ein bisschen anders aus, aber ich sag halt immer, der Schiedsrichter muss eine Linie haben und entweder er schickt halt Ange kurz weg und sagt, hey, Ruhe jetzt, geh da zur Seite, muss, ja, oder Kapitänsregel oder was auch immer, aber das ist so ein Ungleichgewicht in der Entscheidungsfindung aus meiner Sicht.
Ja, also ich meine, ich glaube, ganz so entspannt war es nicht, weil bei Tim Lemperle hatte ich das Gefühl, der war wieder Daydrinking auf dem Rhein irgendwo vor dem Spiel, so wie der teilweise reingegangen ist. Und ich meine, gerade diese Szene in der zweiten Halbzeit, wo dann irgendwie Tomas gelb sieht, weil er den Freistoß zu früh ausführt und vorher sieht dann Haidari aber in der Szene nicht in der gelben Karte und auch Lemperle hätte eigentlich mehr gelb. Ich glaube, er hat einmal gelb gesehen dann am Ende, wenn überhaupt. Dann gibt es noch einen Check gegen Chabot, wo er auch keine Karte kriegt in der 53. Minute. Du brauchst halt, genau, wie du halt sagst, du brauchst halt eine Linie und die hat er halt überhaupt nicht und also wirklich diese Szene mit Tomas, wo er dann vorher Haidari nicht verwarnt und danach dann aber Tomas wegen sowas, wegen so einer Lappalie die gelbe Karte gibt, da hast du dann schon gemerkt, dass ihm das Spiel komplett entglitten ist. Also weil da versuchst du einfach nur mit gelben Karten dir Autorität und Respekt zu verschaffen, aber dann halt für Vergehen, die wirklich lächerlich sind. Also wie viele Freistöße werden so früh ausgeführt? Keine Ahnung, das fand ich ein bisschen albern.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, gut, dieses Gemecker, das ist mittlerweile, glaube ich, auch so eine wirkliche Unart. Trotz der Kapitänsregel siehst du ja in jedem Bundesligaspiel, dass sämtliche Spieler immer noch zum Schiedsrichter rennen. Und ich fand, gerade in der ersten Hälfte hat er das eigentlich ganz gut gemacht. Aber dann, wie gesagt, kommen eben diese zwei Szenen und hat mich dann auch gewundert, weil, wie gesagt, ich habe ihn eigentlich doch als einen der eher besseren Unparteiischen in Erinnerung. Aber
gut, ja. Nicht in diesem Spiel auf jeden Fall. Genau, beim VfB kam dann Alda Kiel für Jeltsch zur Pause, weil Jeltsch eben dann doch ein bisschen angeschlagen war. Wie war so dein Gefühl nach den ersten 45 Minuten in dem Spiel?
Ja, ich war einfach gespannt, wie beide Mannschaften, es war ja sehr highlightarm, sage ich mal. Mhm. Ich war einfach gespannt, wie jetzt beide Mannschaften rauskommen, ob wirklich ein Team voll ins Risiko geht und ab wann. Hab gehofft, dass ich nicht falsch verstehen, aber dass vielleicht Olli Baumann irgendwie was Falsches gegessen hat und in der Kabine bleibt, weil ich schon wieder nach der Parade in Hälfte 1 gedacht habe, okay, nee, muss nicht sein, weil gefühlt auch immer gegen VfB ist der nochmal zwei Klassen besser, also das ist, nee, jetzt auch mal Respekt hier, der ist nicht umsonst die deutsche Nummer 1 aktuell, also man hat ja auch gesehen, Nübel gegen Baumann, also hat er ganz klar die Nase vorn. Muss man auch mal Respekt für zollen. Hat, glaube ich, auch jetzt mittlerweile schon über 500 Spiele auf dem Buckel in der Bundesliga. Also egal, auch wenn er für die falsche Seite spielt, sportlich top, absolut.
Ja, wobei natürlich Nübel auch nicht so viel zu tun hat in diesem Spiel.
Richtig, aber Letztendlich muss man sagen, um mal dem Ergebnis, dem Ende vorzugreifen, er hat letztendlich auch Hoffenheim den Punkt gerettet.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Geholt, also definitiv.
Ja. Naja, genau. Genau, es gab die Chance von Haidari in der 59. Minute, das war der, wie gesagt, der einzige Schuss, den Hoffenheim wirklich aufs Tor gebracht hat, was natürlich auf der anderen Seite auch wieder für unsere Defensivarbeit spricht. Und der VfB wurde dann gegen Ende der zweiten Halbzeit, gegen Ende des Spiels ein bisschen besser. Mittelstädt mit einem Aufsetzer, der pariert wird. In der Nacht, also das war dann infolge dieses Freistoßes, der dann zurückgepfiffen und mit Gelb bedacht wurde. Dann Undaf, der in der 73. Minute vorbeiköpft, und du warst ja im Stadion. Es gab dann am Ende noch diesen Freistoß, wie schon gegen die, also vom Setting her, wie schon gegen die Bayern, Freistoßflanke, Kopfball, Undaf steht da, und ich glaube, das könnte man diesmal relativ schnell und relativ deutlich auch sehen, stand klar im Abseits. Aber hat sich bei dir dann schon so gegen Ende das Gefühl eingestellt, dass der VfB hier eigentlich näher an den drei Punkten ist als die Hoffenheimer?
Ja, so in der letzten Phase des Spiels definitiv. Mhm. Da war der VfB schon drückend, würde ich sagen. Hoffenheim hat stellenweise immer noch gut wegverteidigt auch, aber der VfB hat wirklich dann auch diesen offensiven Druck, diesen letzten Punch wirklich dann auch gefunden und hatte dann letztendlich einfach Pech, dass eben da Undaf klar im Abseits ist und das Tor nicht gezählt hat. Aber du hast gemerkt, so dann auch so ab der 70. würde ich sagen, jetzt kommt noch mal so eine letzte, ja, die letzten Reserven werden mobilisiert und der VfB geht dann auch wirklich mehr ins Risiko und will hier wirklich versuchen, die drei Punkte zu holen. Während Hoffenheim dann immer noch so ein bisschen auch in Lauerstellung war und geguckt hat, und das ist eben das Gefährliche an dieser Mannschaft, da hat ihr immer so ein bisschen Sorgen, Stichwort Restabsicherung nach hinten.
Ja, HSV-Spiel.
da habe ich immer so ein bisschen geschwitzt, weil da bei Hoffenheim dann eben doch durchaus Qualität vorhanden ist und die ja auch ziemlich, also sehr, sehr viele schnelle Spieler im Kader haben auch mit wirklich guten Antritten. Nee, am Ende kann man sagen, war der VfB schon näher dran, da letztendlich den Lucky Punch zu setzen.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Und ich meine, über diesen Freistoß brauchen wir jetzt nicht lange sprechen, über dieses Kopfballtor. Es ist halt schade, dass es wieder so ein paar Zentimeter sind, die fehlen. Wie schon angeblich beim frühen 1-0 gegen Werder, wie schon bei dem möglichen Ausgleich gegen die Bayern. Es ist halt einfach ärgerlich. Das ist da wirklich, also klar, diesmal war es, glaube ich, noch fast am deutlichsten. Bei Nate war es schon ein bisschen deutlicher, und ja gut, über das Bremen-Spiel haben wir schon ausführlich gesprochen. es ist einfach schade, weil du hast auch gesehen, es war halt vor der Cannstatter Kurve, es wäre so der perfekte Abschluss gewesen, wenn du wirklich mit der letzten Chance des Spiels da das 1-0 machst, und das ist halt, ne, wenn Undaf halt eine Sekunde früher oder eine Sekunde später startet sozusagen, oder eine Sekunde ein bisschen weniger im Abseits ist sozusagen, dann ein paar Zentimeter weiter hinten steht, hast du halt diesen geilen Jahresabschluss, und so ist es halt nur in Anführungsstrichen ein Punkt. Was mir noch auffiel, dass Sebastian Hoeneß dann Chris Führich noch einwechselte für Tomasch in der 69. Minute, und das war der zweite und letzte Wechsel, den der VfB vornahm, während Christian Ilzer dann noch Kabak brachte für Haidari in der 73. Gentrey und Loschek noch dann in der 89. Minute. Hast du nachvollziehen können, warum Hoeneß dann nach der 69. Minute nicht mehr gewechselt hat? Du hättest noch wirklich nie auf der Bank gehabt, glaube ich.
Ja, ja, also die Bank war, glaube ich, schon für die Umstände, die aktuell herrschen, noch gut besetzt. Ich glaube, die Mannschaft hat es ja nicht schlecht gemacht. Mhm. Also du hast hinten relativ wenig zugelassen. Klar, das war blöd, dass Jeltsch ausgewechselt werden musste, aber ich finde, Al-Dakhil hat es dann auch ganz ordentlich gemacht. Du hast nach vorne dann auch gerade ab diesem Zeitraum ein bisschen mehr Punch entwickelt, was ich gerade auch ausgeführt habe. Führich kam dann rein, hast du gesagt, ne?
Genau.
Führich war dann eben auch nochmal das ist dann eben auch nochmal so ein Spieler, der dann nochmal neue Impulse setzen kann, der dann auch gerade im 1 gegen 1 so ein bisschen dann auch Räume schaffen kann gegen diese gut strukturierte Hoffenheimer Abwehr. Ja, war dann für mich anhand des Spielverlaufs auch in Ordnung. Und die Jungs, die auf dem Platz waren, haben es eigentlich, also da war jetzt kein Totalausfall dabei, muss ich. Also ich habe jetzt vorhin nochmal so überlegt, alle haben ihre Aufgabe erfüllt. Das Einzige, was eben nicht passiert ist, war der Torerfolg. Da hätte man vielleicht auch nochmal, ja, Stichwort Chancenverwertung könnte man jetzt wieder ansprechen, aber ich sag dann auch, es war gegen Hoffenheim, gegen eine der, wie gesagt, formstärksten Mannschaften aktuell in der Liga, gegen den überragenden Olli Baumann, der wirklich wieder zur Katze von, nenn's wie du's willst, wurde. Also er hat wirklich wieder alles rausgefischt. Oder zumindest, ja, wie gesagt, muss man auch anerkennen. Und von daher ist es dann auch mal in Ordnung, wenn man dann eben nur in Anführungsstrichen 0-0 spielt.
Ja, also ich glaube, was Hoeneß ja auch häufig auch will, ist so ein bisschen, dass er den Flow nicht unterbrechen will. Und klar kann man hinterher sagen, naja, aber du hättest ja noch zusätzlichen Impuls bringen können. Gleichzeitig hast du aber die zunehmenden Chancen gegen Ende des Spiels, wo du vielleicht einfach sagst, okay, ich will jetzt die Mannschaft, so wie sie auf dem Platz ist, erstmal weitermachen lassen und will jetzt nicht nochmal was stören, in Anführungsstrichen, durch einen neuen Spieler. Weiß es auch nicht, ob Badreddin Boanerji den großen Unterschied gemacht hätte, offensiv, das war, glaube ich, der Offensivspieler, der noch auf der Bank saß, oder ob Schema da jetzt noch einen Unterschied gemacht hätte im defensiven Mittelfeld, weiß ich nicht. Ich hätte es zumindest probiert, weil, also ich glaube nicht, dass du Qualitätsverlust gehabt hättest und du hast auch nicht so die zwingenden Chancen, dass du sagst, okay, du bist jetzt hier wirklich drauf und dran, direkt ein Tor zu erzielen. Aber wie du auch sagst, ich glaube, im Endeffekt kann man mit dem 0-0 zufrieden sein. Das ist auf jeden Fall ein besserer Jahresabschluss als letztes Jahr. Nicht ganz so gut wie vor 2 Jahren. Aber ja, und wenn wir auch mal jetzt auf das Fazit zum Spiel kommen, weil viel mehr gibt es, glaube ich, zu dieser Partie auch nicht zu sagen. Ja, man kann damit leben. Das war gegen, also wenn du ganz oben rein willst, du hättest, glaube ich, auf Platz 4 springen können mit einem Sieg. Und das ist halt genau das, was dir eben noch fehlt. Dass du so ein enges Spiel gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe für dich entscheiden kannst. Ich fand ehrlich gesagt, ich fand Hoffenheim erstaunlich schwach. Also weil die waren ja wirklich, die sind wirklich durch die Liga gefräst. Jetzt in der Hinrunde, wo du gedacht hast, oh, wo kommen die denn plötzlich her, gerade nach der letzten Rückrunde. Und da hätte ich mir von denen mehr erwartet. Ich hätte gedacht, dass die uns mehr vor Probleme stellen. Vielleicht ist es so einfach, vielleicht wären wir auch einfach sehr gut. Und ich hatte auch relativ wenig Aussetzen an der Defensivleistung, anders als jetzt in den letzten Wochen durchaus mal. Aber ich habe auch gedacht, okay, also dieses Hoffenheim hättest du auch, glaube ich, schlagen können mit halt genau diesen, vielleicht mehr Offensivoptionen, die du dann vielleicht doch noch bringst gegen Ende. Wir können ja mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu gesagt haben. Der Chris hat gefragt, ob man was so ein Schiri kostet als Weihnachtsgeschenk. Also bei vielen saß auch noch der Frust über die Schiedsrichterleistung sehr tief, weil das wäre natürlich vielleicht auch nochmal ein Unterschied gewesen, ne? Wenn Hoffenheim zu 10 gewesen wäre, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass die da entweder sie hätten noch tiefer gestanden und es wäre noch schwieriger geworden oder du hättest halt doch noch die Lücke gefunden. Der FW1893 schreibt, erste Halbzeit extrem zäh, in der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert, aber leider nicht belohnt und wieder mal ein knappes, wenn auch dieses Mal kein strittiges Abseits. Schiri, heute wirklich der Aufreger, auf jeden Fall haben wir ein tolles Jahr hinter uns und noch alle Chancen. Da sprechen wir auch gleich noch drüber, über die aktuelle Situation. Der RST schreibt, Kampf und Krampf, krass, dass Hoffenheim mit so einer Spielweise mit so wenig Karten rauskommt, das haben wir auch schon drüber gesprochen. Der Punkt für Hoffenheim komplett unverdient. Schiedsrichterleistung fragwürdig, aber top, dass der VfB sich nicht von der rauen Spielweise der Gegner beeindrucken ließ. Und genau, der Pokalsieger Thomas schreibt, Platz 6 an Weihnachten hätten wir 15 Jahre mit Kusshand genommen. Und ansonsten gilt, dass der Weihnachtsmann nicht der Osterhase ist. Da zitiert einen älteren Tweet von sich. Also kommt Frühling, kommt VfB. Und genau, viele blicken jetzt auch schon zurück auf das Jahr, können stolz sein auf das Jahr. Der Andi thematisiert auch nochmal, dass wir nur 2 Wechsel hatten. Und genau, Boanerji und Schema wären noch auf der Bank gewesen. Und sagt aber, dass wir aber näher am Sieg gewesen, näher am Sieg waren als Hoffenheim. Und der Mingiam 10 bei Plusker schreibt, die Hoffenheimer haben sich gekonnt, ehrenlos ein 0-0 herbeigefault und der Schiri hat es möglich gemacht, stabile Leistung von den Jungs, ein Sieg wäre mehr als verdient gewesen. Ja, ich glaube, zum Gegner und zum Spiel ist soweit alles gesagt, glaube ich, so viel, wie man halt zu einem 0-0 sagen kann. Was ich noch cool fand war, und ich habe mir nochmal das Video auch angeschaut auf YouTube, es gab ja den Weihnachtsmarkt vor dem Spiel. Ich weiß nicht, warst du da auch unterwegs auf dem Weihnachtsmarkt?
Ja, ich bin kurz drüber gelaufen, aber als ich da war, war der schon wirklich heillos überfüllt, was natürlich auch für die Veranstaltung spricht. Ja. Hab mir 2-3 Stände angeguckt, unter anderem auch vom VfB e.V., also gab's tolle Sachen, wirklich toll organisiert von der aktiven Fanszene in allererster Linie. Und fand es auch schön, dass da wirklich auch der VfB e.V., VfB Dächle, die Fanbeauftragten etc. mit am Start waren. Auch die die OFC-Region, die da dann auch sich präsentiert haben. Gab tolle Sachen, sehr leckere Geschichten, Waffeln, alles, was einfach auf einem guten Weihnachtsmarkt auch nicht fehlen darf. Tolle Geschichte und letztendlich auch für den guten Zweck. Also, was willst du da noch sagen?
Genau, dass die Erlöse gingen zugunsten der VfB-Stiftung. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, ist, dass hier wirklich die die aktive Fanszene, also die verschiedenen Ultragruppen, ich glaube, CC hat den Eigenstand Schwarmsturm, SKS.
Ja. Die großen True Gruppen hatten
und Südbande und dann auch die OFC-Region, wie du schon gesagt hast, dass man das zusammen mit dem VfB macht, also der e.V. dann an seinen eigenen Stand. Also da siehst du mal, wie weit wir auch gekommen sind, vereinsintern sozusagen, weil wenn du fünf Jahre zurückblickst, okay, 2020 vielleicht schon eher, aber fünf, sechs Jahre, also zu Zeiten von Wolfgang Dietrich, da wäre sowas ja komplett undenkbar gewesen. Und natürlich muss man als aktive Fanszene auch natürlich weiterhin grundsätzlich mal die Sachen im Blick behalten, die im e.V. gerade auch vereinspolitisch passieren. Ne? Man kann sich ja erst nicht komplett gemein machen mit allen Akteuren, finde ich. Und gleichzeitig ist es aber ein konstruktives Miteinander. Und das äußert sich halt in so gemeinsamen Aktionen, das finde ich einfach toll. Also auch das generell, was unsere aktive Fanszene leistet. Ich meine, so ein Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen, neben ganz vielen anderen Sachen, neben dem Kalender, der produziert wird jedes Jahr schon zum, ich glaube, 15. Mal oder so, oder 20. Mal, ich weiß nicht, es war ja, glaube ich, ein Jubiläum dieses Jahr mit dem Fankalender. Die machen noch ein Fanzine. Du hast
was super auch sehr viel, lesenswert ist, das Kader, also wirklich.
Es gibt fürs Pokalfinale, für den Pokalsieg gibt's Shirts und sowas alles. Das hing ja auch ein paar Mal schon hier hinter mir. Während den Aufnahmen, das ist einfach krass, was die leisten und wie aktiv die sind und was es da alles gibt. Also dieses Unified Spiel in der Sommerpause. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber du weißt, was ich meine. Das wurde ja auch von der aktiven Fanszene organisiert. Es ist einfach, also ich find's krass. Ich find's krass, da großen Respekt an alle, die sich da engagieren, weil das ist nicht selbstverständlich. Wir haben ja auch diese Aktion
also, vom Schwaben. Das muss man auch immer sagen, diese Menschen geben wirklich ihr Leben für diesen Verein. Also vielleicht noch mal ein Stück weit mehr, wie wir das tun. Und das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert und wirklich toll, was da Jahr für Jahr auf die Beine gestellt wird. Vielleicht auch da noch mal ein kleiner Vorgriff. Im März wird es ein Klassikkonzert geben mit den Philharmonik. Ich glaube, es sind die Philharmoniker Stuttgart, sehr renommierte Geschichte, wo auch das, Kommando Cannstatt sehr federführend mit dabei ist. Da habe ich tatsächlich den Spot im Stadion.
Guckt ihr heute auf Fernsehen.
Oh Gott. Wird Zeit für mich auch dieses Jahr. Das muss man wirklich mal sagen. Und das passiert ja auch schon über Jahre hinweg. Also CC, Schwabensturm, Südbande, Crew 36, egal wer, die machen auch unter dem Jahr sehr, sehr viel, auch viel Soziales. Auch wo der Krieg in der Ukraine beispielsweise ausgebrochen ist, vor 3 Jahren wurden Kleiderspenden organisiert. Während Corona, brauchen wir auch nicht drüber reden, habt ihr auch alle mitbekommen. Also da wirklich auch mal an dieser Stelle großen Respekt an alle, die sich da in den verschiedenen Gruppen engagieren. Das ist wirklich krass und ja, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut, wirklich total.
Ja, auf jeden Fall. Coole Sache auf jeden Fall. Gut, wir haben zur Abwechslung haben wir mal ein paar Hörerfragen bekommen. Der Cristiano fragt bei Twitter, welche VfB-Artikel lagen bei euch unter dem Weihnachtsbaum? Welcher Spieler steht auf eurem Wunschzettel, realistisch und oder unrealistisch? Und für die Rückrunde, danke für euren Einsatz. Weiter so erstmal danke für den Dank. Lag bei dir VfB-mäßig was unter dem Weihnachtsbaum? Bei mir nämlich nicht.
Ja, ich habe mich selber tatsächlich so ein bisschen beschenkt. Ich habe mir dieses Pokalfinal-Shirt gegönnt.
Vom VfB
das. Genau, es gab, genau, mit LBBW auch vorne drauf, also so richtig, weil es einfach ein, Moment für die Ewigkeit ist, was wir vielleicht auch nicht so häufig erleben werden und Das habe ich mir persönlich gegönnt im Rahmen. Da gab es so einen Pokalsieger-Bundle, da war auch dieser Bildband mit dabei und auch ein Pokalsiegerschal. Gibt es auch, glaube ich, noch im Shop. Kostet ein bisschen Geld, hat auch ein bisschen wehgetan, aber ich dachte, komm, wann hast du mal wieder die Chance, so ein Pokalfinalshirt dir zu holen? Und ich habe es mir mit Stiller hinten geholt, tatsächlich.
Also das heißt aber als quasi als Trikot sozusagen oder aber kein oder ja, aber kein richtiges Trikot, Moment, oder?
Wenn wir kurz Zeit haben, kann ich es kurz holen.
Ja,
kann ich's kurz
hol das. Hol das.
Dann kannst du kurz weiterreden.
Genau, ich rede kurz weiter. Ja. Wir haben jetzt natürlich, bin ich mal gespannt, was der Janik hier holt. Für diejenigen, die sich das in der YouTube angucken, ihr seht, es ist eine offene Tür. Für diejenigen, die sich das im Podcast anhören, wird es ein bisschen langweilig. Aber da ist er schon wieder und er hält das.
Also es ist quasi das Trikot, mit dem im Finale gespielt wurde, schon mit dem BBW-Flock und hinten dann eben Antje Stiller, weil egal, wo es ihn auch mal hinziehen wird, die Leistung in diesem Spiel werde ich ihm nie vergessen, auch mit der Vorgeschichte, wie er quasi, wir erinnern uns alle an dieses Foul vom Augsburger an ihm, wo wir wirklich alle, die es mit dem VfB halten, gezittert haben und das ist eben so eine besondere Geschichte, also das ist ein Trikot, mit dem ich immer was verbinden werde und es ist gut gemacht. Es ist, ja, schön einfach. Mit dem Badge vorne drauf.
Ja, ich sehe schon, es ist nur noch ein XXL und 3XL verfügbar und kostet stolze 120 Euro. Also gut, dass du zugeschlagen hast. Ja. Das hab ich in der Tat verpasst, wobei ich habe den Bildband schon. Ich hätte natürlich gern das Trikot, aber
Mir ging es tatsächlich um das Trikot. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass es der VfB dann nur in diesem Bundle, wobei der Bildband ist auch super. Den hatte ich aber schon tatsächlich. Den habe ich dann anderweitig verschenkt und den Schal auch ebenfalls. Aber ja, es ist einfach eine schöne Erinnerung und ich glaube, einfach ein Teil VfB-Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Spieler auf eurem Wunschzettel für die Rückrunde. Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, wen wir uns, glaube ich, noch wünschen würden. Vielleicht noch eine Soforthilfe, ohne dass ich jetzt speziellen Namen, also ich halte auch wenig davon, irgendwelche Namen einfach in den Raum zu schmeißen, die ich jetzt bei transfermarkt.de gescoutet habe. ich weiß nicht, ob du einen Namen hast, den du gerne sehen würdest bei uns.
Schwierig.
Musst du aber nicht.
Nee, also das ist, glaube ich, relativ schwierig. Er hat ja noch geschrieben, unrealistisch. Traumspieler, aktuell. Müsste ich jetzt echt schon überlegen. So ein Petri von Barcelona beispielsweise, den finde ich nicht schlecht. Ja, er hat ja unrealistisch geschrieben.
Also, ja, das stimmt.
Das wäre so ein Junge, den ich mir auch, der glaube ich auch gut in unserem System funktionieren würde. Ich hätte bis vor kurzem vielleicht auch noch, wenn du mich gefragt hättest, Traumspieler, weil den habe ich in der Nations League live gesehen und war wirklich erstaunt, Lamine Yamal. Also wirklich, wenn du den spielen siehst, aber der ist halt charakterlich eher fragwürdig unterwegs.
Und auch gehaltstechnisch wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Ja, Gehalt, aber wir reden ja unrealistisch. Also unrealistisch bedeutet, Geld spielt keine Rolle. Nee, dann wären das sicherlich so zwei Namen, wo ich sage, den einen müsste man vielleicht noch erziehen ein bisschen, aber das würde schon... Ich glaube, da würde Sebastian Hoeneß auch nicht Nein sagen. Und realistisch, du hast es gerade gesagt, da muss man vielleicht jetzt auch mal die nächsten Wochen abwarten, was sich da auch bei anderen Vereinen noch tut, ob vielleicht irgendwo ein Spieler auch unzufrieden ist. Gibt es sicherlich den einen oder anderen der dann vielleicht auch mit einem Wechsel kokettiert. Wir wissen alle, wie der Transfermarkt auch läuft. Das beginnt ja jetzt auch erst so richtig. Die Namen, die da immer gedroppt werden bei transfermarkt.de, ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich das Profil, ohne jetzt einen Namen zu nennen, wäre es vielleicht ein offensiver Mittelfeldspieler vielleicht, der auch auf zentraler Position.
Ja, vor allem zentral.
Ja. Genau. Ja. Der vielleicht dann auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel hat, den man einfach sofort einsetzen kann. Das wär vielleicht so. Der Wunsch. Aber ob der in Erfüllung geht, ich meine, da gibt es ja auch noch 17 andere Vereine, die da auch noch mitmachen. Schauen wir mal.
Ja, und der muss halt wirklich dann auch einen Unterschied machen. Du hast ja schon einen sehr breiten Kader. Du wirst nicht bis in den Eierreihen vermutlich in allen drei Wettbewerben dabei sein. Deswegen ist dann auch die Frage, was machst du mit so einem Spieler dann? Ne? Also du wirst El Canous aller Voraussicht nach verpflichten, der genau auf dieser Position spielt. Du bräuchst wahrscheinlich noch vorne einfach noch einen dritten Stürmer neben Demirovic und Undav, und zwar wirklich ein Mittelstürmer, ja, so wirklich den klassischen Mittelstürmer, weil auch Undav und Demirovic sind ja eher zwei, die sich auch mal lieber fallen lassen und nicht ganz vorne in der Spitze sind. Also ja, du bräuchtest halt so einen Voltemade.
Ja, richtig. Also wenn du auch jetzt aktuell mal in die Gerüchteküche bei Transfermarkt.de guckst, so viele stehen da gar nicht drin. Also Arevalo, klar, der ist ja sowieso also
so ist gut quasi da.
Ne? Genau. Sergio auf Abgangsseite, wobei sich das mit Heidenheim wohl auch so ein bisschen zerschlagen hat scheinbar. Ansonsten steht da auch noch nicht viel. Also wie gesagt, so ein erfahrener Spieler mit idealerweise ein paar Bundesligaspielen auf dem Buckel. Da würde ich jetzt nicht nein sagen. Zentrale Mittelfeldposition. Und jetzt lasse ich eurer Fantasie freien Lauf. Könnt ihr mal bei Transfermarkt die Daten eingeben. Vielleicht findet ihr einen.
Und dann eure Wünsche in die Kommentare schreiben.
Genau, richtig.
Ja. Wir haben noch drei weitere Hörerfragen, die auch alle so ein bisschen ums Thema Transfers drehen. Der Jesus Christus, auch wohl bekannt auf Twitter, fragt, was macht Silas? Und ich würde fast behaupten, Silas wird den VfB jetzt im Winter verlassen, weil ich sehe, also wenn er nicht mal gegen Tel Aviv, wo wir schon deutlich führen, eingewechselt wird, oder in Deventer, okay, da ist er nicht, glaube ich, nicht gemeldet, aber gegen Bremen, sage ich mal, genau, aber wenn du gegen Bremen 4-0 führst oder schon relativ deutlich führst und er wird nicht eingewechselt, teilweise nicht mehr im Kader, gehe ich mal davon aus, dass man, weil auch der Vertrag ja im Sommer ausläuft, jetzt nochmal zumindest irgendeine Ablöse reinholen will für ihn, auch wenn es nicht die 8 Millionen sind, dass man ihn nochmal verlängert und nochmal verleiht, das kann ich mir irgendwie ehrlich gesagt nicht vorstellen, nachdem jetzt auch seine Leihe zu Roter Stern nicht so von Erfolg gekrönt war. Wir hatten ja auch den Leihspielartikel zu ihm, wo es dann auch klar war, er hat sich auch nicht so komplett reingehauen. Gut, natürlich auch in der Liga, wo relativ schnell da alles klar war. Ja, also ich sehe Silas ehrlich gesagt am 31. Januar nicht mehr im VfB-Kader. Janik, siehst du es anders?
Nee, ich sehe es genau gleich.
Oder am 1. Februar.
Ja, ja, die Frage ist halt, ob du einen Abnehmer jetzt für ihn findest. Mhm. Er ist jetzt auch beim Afrika-Cup nicht dabei, war ja auch jetzt jahrelang eigentlich immer in der Nationalmannschaft der Demokratischen Republik des Kongos mit am Start, auch wenn er nicht so viel beim VfB gespielt hatte. Ich glaube, auch für ihn persönlich wäre es gut, und ich denke, sein Berater wird das auch avisieren, da einen Wechsel im Winter vorzunehmen, weil ich glaube, jetzt geht es auch ein bisschen so um seine Karriere letztendlich, weil das muss man eben auch sehen. Er wird, denke ich, auch, sollte er jetzt nicht verkauft werden oder nicht transferiert werden im Winter, beim VfB keine große Rolle mehr spielen.
Und ja, eben.
Ja, das ist schade, ja. Und ich denke, das Kapitel, es ist für beide Seiten dann auch besser, wenn das schnellstmöglich beendet wird. Bin nur gespannt, ob man wirklich einen Abnehmer für ihn findet. Vielleicht wäre es auch idealerweise, das hatte ich schon damals gesagt, wo er nach Belgrad gegangen ist, vielleicht wäre es für ihn auch wirklich besser, zweite Liga, da nochmal zu einem ambitionierten Verein zu gehen. Ich meine, da gibt es ja auch sehr namhafte Clubs. Fortuna Düsseldorf vielleicht.
Ja, das war genau meine Idee gerade, ja.
Sven Mislintat hat, ja, der ihn ja auch einmal einst hat, ja, er hat ihn damals, hat er ihn geholt? Ja, ich glaube.
Ja,
war damals Sven Mislintat hat. Ich glaube, da würde er sogar auch ganz gut hinpassen. Die haben ja gerade auch so ein bisschen zu kämpfen in der Liga und
Das ist halt die Frage, ob die im Bundesliga-Gehalt stemmen können. Ne? Aber gut.
Ja gut, aber dann muss halt auch ein Silas ein bisschen von seinem Gehaltswünschen runter. Ich meine, er wird sich trotzdem jeden Tag noch, ich weiß, ein abgedroschener Spruch, aber er wird sich jeden Tag trotzdem noch eine warme Mahlzeit leisten können.
Ja.
Aber letztendlich geht es jetzt auch hier um, auf lange Sicht gesehen, Stichwort Karriereplanung, geht es ja auch darum, dass der Junge wirklich wieder Fuß fasst im Profifußball und nicht in irgendeiner, sage ich jetzt mal, bei allem Respekt vor der serbischen Liga, nicht in irgendeiner, sage ich mal, unterklassigen europäischen Profiliga, sondern wirklich, ja, warum nicht zweite Bundesliga? Also da gibt es wirklich ambitionierte Clubs und ich glaube, denen würde in Silas mit seinen Qualitäten auch teilweise sehr gut stehen. In der Bundesliga, es tut mir leid, sehe ich ihn aktuell. Außer ein Verein sieht in ihm was, was ich jetzt nicht sehe, sehe ich aktuell keine Chance für ihn. Vielleicht auch wieder zurück nach Frankreich, aber letztendlich, und das muss man auch sehen, geht es hier jetzt auch um die Karriere.
Naja, klar. Und ich meine, ich kann ihn aktuell nicht beurteilen, weil ich ihn einfach seit dem letzten halben Jahr nicht habe spielen sehen, weil er schlicht nicht gespielt hat. In Serbien habe ich ihn auch nicht spielen sehen. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er einen Elfmeter verschossen im Supercup 2024. Und davor hat er ein magisches Solo gegen Gladbach hingelegt. Also es ist einfach furchtbar schwer zu beurteilen, ja. Vielleicht geht ja irgendwas mit nochmal verleihen mit Kaufoption oder Kaufpflicht, sowas. Weiß nicht, ob Düsseldorf, also Düsseldorf kann sich auch keine 8 Millionen leisten. Deswegen, aber schauen wir mal.
Aber wie gesagt, war jetzt auch einfach nur mal in den Raum
geworfen. Du, ich halte das für gar nicht mal so unrealistisch, nachdem ja jetzt Düsseldorf auch an Olivier von der zweiten Mannschaft.
Ich wollte gerade sagen, die kaufen eh gerne bei uns immer ein.
Genau.
Also ich glaube, die Leitung an den Rhein nach Düsseldorf ist jetzt nicht die schlechteste. Also
ich wollte sagen, Matze Zimmermann spielt da, glaube ich, immer noch. Florian Kastenmeier steht im Tor.
Genau.
Ja. Gut, der Winnie fragt, wie sehr hat uns nach eurer Meinung ein weiterer Stürmer gefehlt? Wie sehr hat uns Woltemade gefehlt? Über Woltemade haben wir schon ein bisschen gesprochen. Wird der neue Stürmer, der noch nicht kommuniziert wurde, die Lücke kurzfristig schließen? Ich glaube, die ersten beiden Fragen haben wir eigentlich schon beantwortet. Die erste Frage, wie sehr hat uns nach eurer Meinung ein weiterer Stürmer gefehlt? Wie siehst du es?
Also ein weiterer Stürmer in dem Sinn, dass Demirovic ja sich verletzt hat, Underf hat es gut gemacht, hat eine gute Quote hingelegt, dass ein Nick Woltemade uns fehlen wird mit diesem außergewöhnlichen Profil, war klar. Den kannst du auch fast nicht 1:1 ersetzen, ist sehr, sehr schwer, weil er einfach so unglaublich viele Qualitäten mitgebracht hat, die du nicht so 0815-mäßig auf dem Transfermarkt findest, schon gar nicht als VfB und in der Kürze der Zeit. Ich finde, Underf hat es gut gemacht, aber das hatten wir auch am Anfang gesagt, im Hinblick auf die weiteren Wettbewerbe beziehungsweise auf die Breite des Kaders für diese Wettbewerbe, in denen der VfB noch vertreten ist, ist es sicherlich schon ratsam, dass auf dieser Position jetzt nachgelegt wurde. Arevalo, hast du ja auch gerade gesagt, haben wir schon im ersten Teil beantwortet. Muss man abwarten, muss man sehen. Und wie gesagt, meine Hoffnung ist eben noch, dass da vielleicht offensiv, zentral, Mittelfeld noch was nachkommt. Man darf auch nicht vergessen, Medo kommt zurück, also Emedin Demirovic kommt ja jetzt auch demnächst wieder zurück, ist auf einem guten Weg, was man so hört. Und und Dennis macht es nicht schlecht, das funktioniert. Und wer weiß, vielleicht zaubert Fabian Wohlgemuth Hashtag kocht, wie die jungen Leute sagen. Vielleicht kocht er noch ein verspätetes Weihnachtsmenü, wer weiß.
Ja, also ich glaube, wir sind eigentlich auch, wir kommen gleich mal auf diese Situation nach dem 15. Spieltag und nach der teilweisen Hinrunde jetzt. Wir sind, glaube ich, ganz gut durchgekommen mit jeweils einem verletzten oder einem spielenden Stürmer. Das, was uns wirklich fehlt, wäre dann halt dieser zweite noch gewesen, um halt wirklich noch weiter nach oben vorzustoßen. Letzte Hörerfrage noch ist vom MB Vader, wie auch immer. Fragt, welcher unserer Startelf-Spieler wird uns im Sommer wohl verlassen? Und ich würde mich da mal relativ schnell auf Angelo Stiller festlegen. Sollte er zur WM mitgenommen werden, wovon ich ausgehe, weil er, es zeigt wirklich seit jetzt 3 Jahren oder 2,5 Jahren, die er ist da als konstant Leistung. Klar hat er ja auch mal einen schlechten Tag, aber das ist immer noch einer unserer Unterschiedsspieler. Also bei Stiller könnte ich mir gut vorstellen, weil das war ja schon die Absprache, dass er letzten Sommer nicht geht. Und man dafür aber eine Ausstiegsklausel hat jetzt für 2026, die nicht wirklich jenseits von gut und böse ist, mit, ich glaube, 40 Millionen, was aber noch ein halber Woltemade ist. Aber Stiller könnte ich mir gut vorstellen. Klar, man weiß nie, was passiert, wenn wir jetzt das Triple holen. Überlegt das sich vielleicht doch nochmal. aber ansonsten muss ich jetzt ehrlich sagen, gut, Nübel, das ist auch klar, glaube ich, dass wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Aber ansonsten siehst du da noch jemanden außer den beiden? Wo du da fest davon ausgehst, dass er uns verlässt?
Naja, ich denke, viele Spieler beim VfB werden sich jetzt noch über den Teil der Rückrunde und auch eventuell über die WM ins Schaufenster stellen. Jamie Leveling, wenn er so weitermacht, wird sicherlich auch das ein oder andere Interesse wecken. Hat er vielleicht auch schon, wer weiß. Also, weil er eben auch ein Spieler ist, der ein sehr außergewöhnliches Profil hat, was viele Vereine auch gerne in ihren Reihen haben. Und die Jungs sind ja jetzt auch alle so ein bisschen in einem Alter, wo dann vielleicht, wenn sie wirklich diesen finalen Step in Sachen Leistung beim VfB gegangen sind, dann eben der nächste Schritt wartet. Ja. Und da muss ich sagen, da finde ich auch die Frage ganz gut. Das ist schon spannend, was da passieren kann. Ich hätte jetzt auch tatsächlich Ange als Ersten genannt, auch wenn er jetzt hier neben mir hängt in Trikotform.
Das ist der Grund, warum wir einen Spieler namen Flocken, das ist ja.
Ja, gut, aber wie gesagt, er hat da, du hast es ja auch gerade gesagt, außergewöhnliche Leistungen gezeigt, kam als Endo-Nachfolger damals hierher, als junger Spieler bei Hoffenheim mit den ersten Bundesligaspielen in den Knochen. Man hat nicht so wirklich gewusst, schafft er die Weiterentwicklung? Man wusste, der ist gut, der kann was, aber hat sich bei uns wirklich zu einem internationalen, ja, ich jetzt mal raus, Topspieler entwickelt. Mhm. Also das zeigt auch seinen Marktwert, das zeigt das Interesse der Vereine. Also da sind ja wirklich auch sehr, sehr namhafte Clubs dabei, unter anderem Real Madrid, Manchester City, Barcelona, also die üblichen Verdächtigen eben. Nee, also ich denke, wenn er dann auch noch bei der WM seine Spielzeiten bekommt, also ich denke, Julian Nagelsmann muss ihn mitnehmen, ganz klar.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Alles andere kann er, glaube ich, da nicht mehr rechtfertigen. Dann bin ich mal gespannt. Tatsächlich wurde vor kurzem bei Sky besprochen, Maxi Mittelstädt, weiß ich jetzt auch nicht. Der spielt ja auch seit Jahren, also seitdem er beim VfB ist, wir erinnern uns, der kam für 500.000 Euro aus Berlin. Ich glaube, bei der Hertha, wenn sie das hören, hauen sie sich heute noch gegenseitig auf den Kopf und fragen, warum sie das gemacht haben. Ich glaube, der wäre auch damals gar nicht von der Hertha gegangen, wenn man mal so seine Interviews auch anguckt. Mhm. Der hat ihn wirklich sehr getroffen auch. Hat sich bei uns super entwickelt, fühlt sich wohl, ist bei uns zum Nationalspieler gereift. Und ist jetzt auch in einem Alter, ist jetzt, glaube 28, also ist auch so ein sehr spannendes Alter, wo du dann vielleicht auch nochmal den nächsten Schritt gehen willst oder vielleicht auch nochmal, die hat da auch kein Hehl draus gemacht, hat er mal in einem Interview gesagt, auch mal im Ausland zu spielen, was völlig legitim ist. Könnte ich mir auch vorstellen, dass da eventuell auch in Sachen Sommertransfer was gehen kann. Alles andere, wie gesagt, wäre so Spekulation, aber jetzt mal um drei Spieler zu nennen und Nübel natürlich auch, klar, hast du schon gesagt, der ist ja sicher weg, wie gesagt, außer es passiert noch irgendwas anderes. Dann wären es wahrscheinlich die drei deutschen Nationalspieler mit Stiller, klar, Leveling, wenn er die Leistung weiter zeigt, und Maxi Mittelstädt sicherlich auch einer. Ja. Vielleicht auch ein Jeff Chabot, wer weiß, der war auch schon im Fokus von ein paar Vereinen. Also wir haben definitiv da viele Spieler, die sicherlich unter Beobachtung stehen, ganz klar.
Ja, das ist auf jeden Fall. Und es hängt natürlich auch viel vom Ausgang der Saison ab. Wenn wir am Ende Siebter werden, dann sind die Leute natürlich schwieriger zu halten, als wenn wir Sechster, Fünfter oder am Ende Vierter oder Dritter werden. Und gleichzeitig ist ja das Schöne auch, dass bis auf Angelo Stiller niemand von denen eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat. Anders als in den letzten Jahren, wo du wusstest, okay, im Sommer geht der und der und der, die Ausstiegsklausel liegt irgendwo bei 18 Millionen oder sowas, oder wäre echt das Doppelte wert. Du kannst halt, also wenn dann halt irgendjemand kommt und sagt, wir hätten gerne den Mittelstädt, zu sagen, ja, dann legt mal so viel Euro auf den Tisch. Und natürlich musst du immer noch ein bisschen realistisch sein, das heißt, du willst irgendwie die gleiche Nummer abziehen mit jedem Spieler wie mit Woltemade jetzt im vergangenen Sommer, aber ich glaube, das kannst du ja auch nicht leisten, denn jedes Mal wirklich all in zu gehen und das auszureizen. Aber also ich meine, ne, die Marktwerte auf diesem Portal, die sind ja letzten Endes gewürfelt. Der richtige Marktwert von dem Spieler bemisst sich am Ende daran, was ein Verein bereit ist zu zahlen für ihn. Ja? Und wenn halt Mittelstädt mit Vertrag noch dann 2 Jahre, vermutlich im Sommer, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag hat, bis 28 vermutlich, und auch Leveling, ich glaube, die haben alle so Verträge bis 28, 29. Ja, wenn da jemand die rauslösen will aus ihren Verträgen, dann muss er uns das halt gut bezahlen, weil die haben keine Ausstiegsklausel. Wir wissen ja, seit unserem, seitdem der heutige Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf bei uns war, wissen wir ja, dass es nicht wichtig ist, wer geht, sondern wer kommt. Und dann kannst du natürlich mit dem Geld, was du einnimmst, kannst du dann halt eine neue Mannschaft aufbauen. Das wirst du vermutlich nach dem kommenden Sommer auch müssen. Ich meine, und gleichzeitig ist es aber auch das ist einfach part of the game. Und du hast halt Spieler wie Mittelstädt, der jetzt wirklich schon seit 2023 da ist. Ich glaube, Levelin kam auch direkt in der Saison, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das sind einfach Spieler, die sind lange da, jetzt schon. Wenn man sich das mal anschaut, die sind, wenn die im Sommer noch die Saison zu Ende spielen, da sind die jetzt 3 Jahre da gewesen. Das ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Und dann ist es auch okay, weil wir sind offensichtlich nicht das obere Ende der Nahrungskette. Und solange wir angemessen dafür entlohnt werden, kann ich damit gut leben. Gut, ich würde sagen, dann blicken wir mal auf die Lage. Nach dem 15. Spieltag, der VfB geht jetzt als Sechster in die Winterpause mit 26 Punkten, 8 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen, 25 zu 22 Tore. 6 Punkte stehen wir jetzt hinter Dortmund, die auf Platz 2 sind, jeweils 3 Punkte hinter Leverkusen und Leipzig auf den Plätzen 3 und 4, 1 Punkt hinter Hoffenheim leider weiter, die auf Platz 5 stehen und 1 Punkt vor der Eintracht aus Frankfurt. Weiter geht es am 10. Januar in Leverkusen, dann spielen wir gegen Frankfurt, dann geht es gegen Union zu Hause, dann beginnt nämlich schon die Rückrunde und dann geht es schon zur Roma. Janik, wie ist erstmal dein Zwischenfazit zur Winterpause? Und dann wollte ich noch ganz kurz mit dir auf das Jahr 25 zurückblicken, aber erstmal, wie ist so dein Zwischenfazit? Vielleicht kannst du mal kurz zu Ende führen. Wir sind im Pokal-Viertelfinale, spielen wir in Kiel im Februar. Und wir sind mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit mindestens in den Playoffs in der Europa League und könnten, wenn wir uns geschickt anstellen, gegen Rom und gegen Bern sogar noch in die Top 8 und damit direkt ins Achtelfinale einziehen der Europa League. Also wie ist so dein Fazit zur Winterpause?
Ich bin voll d'accord damit. Also ich bin halt auch immer noch jemand, ich weiß, man soll nicht immer nach hinten schauen, aber ich weiß noch, vor 3-4 Jahren, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass der VfB mal nach einer Hinrunde auf Platz 6 ist, international vertreten, mit einer klaren Chance auf ein Weiterkommen, auf ein direktes Weiterkommen und auch im Pokal gut dabei ist, als amtierender Pokalsieger hätte ich das sofort unterschrieben.
Ja.
Oder hätte denjenigen vielleicht auch in eine Fachklinik einweisen lassen, ich weiß nicht. Ja, das ist... Ich weiß, man soll nicht immer nach hinten schauen, wie gesagt, aber ja, so ist es und deswegen bin ich da absolut zufrieden damit. Klar, jetzt kann man, wenn man einzelne Spiele anguckt, sagen, da wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, vielleicht sogar der 4. Platz, aber es ist noch alles drin für den VfB, außer die deutsche Meisterschaft, okay,
ja,
das, aber sonst... Ja, das ist ein anderes Thema, aber ansonsten, es ist alles gut, der Verein steht stabil aus sportlicher Sicht da, du hast tolle Spiele jetzt vor der Brust, natürlich dann auch mit dem Highlight im Januar im Stadio Olimpico in Rom, in der ewigen Stadt, wo ich leider nicht dabei sein kann, was mir ein bisschen schmerzt, aber ich glaube trotzdem, dass das auch wieder so eine Sternstunde werden kann. In VfB und vielleicht dann auch nochmal so einen Push geben kann für die noch anstehenden restlichen Spiele. Deswegen ist es für mich vollkommen okay. Die Mannschaft hat sich trotz diverser Schwächen, die sie durchaus auch wieder mitgebracht hat, finde ich, dennoch auch weiterentwickelt, hat auch mit den Ausfällen, die durchaus ja auch da waren, das gut kompensiert. Es herrscht ein guter Spirit in der Mannschaft. Ich habe den Eindruck, jeder kämpft für jeden, jeder kommt auch mit jedem soweit gut klar, was ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Themen waren, Grüppchenbildung etc., die hast du wahrscheinlich immer so ein Stück weit, aber ich finde es auf dem Platz, da ist es für mich wichtig als Fan und da sehe ich das nicht und da sehe ich einfach eine Mannschaft, die gierig ist, die Bock hat, die weiter diese Erfolgswelle reiten möchte, die auch ganz klar jetzt sich hinstellt und sagt, jawohl, wir wollen auch um Titel mitspielen, wir wollen im Pokal weit kommen, wir wollen in der Europa League schauen, was gehen kann. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach auf das nächste Jahr 2026 und bin da guter Dinge und bin voll und ganz zufrieden. Wie gesagt, einzelne Kritikpunkte wie eben defensive Chancenverwertung, ja, das ist immer noch da, aber ich glaube, auch da wird dran gearbeitet und ich sehe einfach diese kontinuierliche Weiterentwicklung dann auch über einen längeren Zeitraum, was wir uns alle hier gewünscht haben, was wir auch vor 4-5 Jahren, wo wir noch in Liga 2 gespielt haben, hier im Podcast gesagt haben, wenn der VfB es irgendwann mal schafft, nach dem Aufstieg sich wieder zu stabilisieren. Und das passiert gerade und deswegen bin ich voll zufrieden aktuell.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt echt so, wir können voll zufrieden sein. Klar, mehr geht immer, aber wir sind einfach in einer sehr guten Ausgangsposition. Wir haben alles wirklich in der eigenen Hand, abgesehen klar von der Meisterschaft, aber das ist auch seit Jahren ist es eigentlich, also ne, das eine Jahr hätten wir es schaffen können, wenn Leverkusen nicht so absolut gut gewesen wäre, aber dann wären die Punkte vielleicht auch nochmal anders verteilt gewesen. Und du hast immer noch Potenzial nach oben, aber du hast schon sehr viel erreicht und das muss man sich einfach immer wieder gewahr werden, dass man einfach, also dass der VfB wirklich 2 Jahre in Folge in Europa mitspielt und gute Möglichkeiten hat, auch ein drittes Jahr in Folge in Europa zu spielen, was wir 12-13 Jahre lang nicht gemacht haben, wo wir schon geträumt haben, wo wir schon uns gefreut haben, wenn wir mal einen Testspielgegner aus dem Ausland hatten. Und das sind einfach jetzt die guten Zeiten, die wir gerade durchleben. Und ich sag mal so, es wird nie so sein, dass wir wie die Bayern 10-mal in Folge die Meisterschaft holen werden oder die Champions League gewinnen. Das halte ich für relativ ausgeschlossen. Aber das, was wir so gerade erleben, ja, ein Titel, oben mitspielen in der Bundesliga, in Europa, mal mehr, mal weniger weit kommen, das ist, glaube ich, auch so das Maximum, was ist ein VfB unter normalen Umständen erreicht. Und da sind wir gerade sehr, sehr nah dran. Ja, das ist auch historisch das gewesen, was der VfB gemacht hat. Alle 5 bis 10 Jahre mal einen Titel holen, mal in Europapokalfinale kommen. Ich würde auch gerne mal eins gewinnen, hätte ich auch nichts gegen, so wie Jamie Leveling. Aber ansonsten regelmäßig in Europa vertreten sein, in der Liga gut mitspielen, Pokal weit kommen. Und ab und zu reißt man für ganz oben und meistens aber nicht. Aber ich kann damit auch leben. Und da in dieser Stelle sind wir gerade wieder. Und wir brauchen sicherlich noch ein bisschen, bis wir uns da komplett konsolidiert haben. Es ist, wie gesagt, auch erst 3 Jahre her, dass wir mit einem Bein in der zweiten Liga und von einem ziemlich großen finanziellen Problem standen. Aber ja, es ist auf einem guten Weg. Der Verein ist gut aufgestellt, die Mannschaft ist gut aufgestellt. Selbst wenn wir, wie wir es gerade besprochen haben, im Sommer noch ein paar Spieler hätten abgeben müssen. Aber wir sind jetzt auch einfach in der Lage, diese Spieler zu ersetzen. Wir können halt richtig viel Geld für die Spieler fordern. Und letzten Endes ist es das, was den Verein halt dann auch weiter dazu befähigt, sich weiterzuentwickeln. Sind es halt, dass du Spieler verkaufst für viel Geld und dann neue Spieler holst, die dann vielleicht schon ein bisschen weiter sind, als die du erst entwickeln musstest. Und also ich bin da sehr, 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 sehr zuversichtlich. Was war denn außer dem Pokalsieg dein Highlight oder gab es ein Highlight noch, was du so herausheben würdest im vergangenen Fußballjahr? Also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht nochmal das ganze Jahr rekapitulieren, da gab es genügend Jahresrückblick jetzt in allen möglichen Formaten. Aber was war so noch so, vielleicht als vom Pokalsieg, weil das wäre die offensichtlichste Antwort, gibt es noch ein Highlight, an das du dich gerne erinnern hast in den vergangenen 12 Monaten?
Boah, das war auf jeden Fall auch das Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Leipzig. Dieser Gewaltschuss von Antje Stiller, dieser Moment war irgendwie auch richtig Magic, sage ich mal. Ja. Das war so auch ein Moment für die Ewigkeit, den du wahrscheinlich auch nie vergessen wirst, weil er letztendlich dann auch den Weg geebnet hat, um diesen großen Triumph dann auch in Berlin zu feiern. Es waren tatsächlich dann auch die Spiele Anfang des Jahres in Bratislava, wo ich selber mit am Start war, weil es einfach auch für mich als passionierten Auswärtsfahrer einfach cool war, mal so eine Reise auch zu machen in den Osten quasi, wo dann auch nochmal die Uhren etwas anders ticken, war auch so ein bisschen abenteuerlich mit der Bahn da hingefahren, im Schnee quasi so ein bisschen, also es war sehr, sehr kalt, Schnee lag nicht so wirklich, aber es war halt kalt, durch die Innenstadt von Bratislava zu laufen, die sehr, sehr ansehnlich und schön ist, das ist so ein Ding, was mir auf jeden Fall auch in Erinnerung bleiben wird. Haben wir noch irgendwas Cooles gehabt? Es waren so viele Momente.
Waren so viele kleinere Momente, glaube ich auch. Ne?
Das sind auf jeden Fall so 2 Sachen, die ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten werde. Die Choreo vor dem PSG-Spiel, das ist noch so ein Ding, wo du einfach, klar, das Spiel brauchen wir nicht drüber reden, war ein Klassenunterschied, dann auch gegen den späteren Sieger sind wir verdient auch rausgeflogen, beziehungsweise haben verdient verloren, nicht verdient rausgeflogen, aber verdient verloren in der Höhe auch, weil es einfach ein Klassenunterschied sportlich war, aber auf den Rängen genial, richtig cool, richtig super. Und diese Choreo werde ich auch nie vergessen, genauso vielleicht dann auch nochmal die 100 Jahre Brustring-Choreo, übers gesamte Stadion quasi, was es ja auch so in der Form nicht, noch nicht gab, beziehungsweise ja, das, die ganzen Choreos, die, wir hatten sehr viele schöne Choreos, muss ich sagen. Das sind nur mal, um zwei zu nennen, so die Highlights. Und dann aber auch so Sachen, keine Ahnung, dass du mal mit deinen Jungs auswärts nach Köln fährst oder so ganz banale Dinge einfach. Und da dann eben mit einem 2-1 Auswärtssieg wieder nach Hause kommst, an einem Sonntagabend. Das sind dann auch so die Dinge, die kleinen, in Anführungsstrichen, Freuden, die du so als VfB-Fan hast. Also, ja.
Ja, also ich glaube, bei mir waren es vor allem diese Europapokalspiele, weil also auch Champions League war schon geil, ja, aber ich liebe halt den UEFA-Pokal. Oder die Europa League, weil du hast halt einfach so geile Gegner wie Feyenoord. Ich meine, und auch Deventer, so beschissen die Umstände oder alles andere waren, aber einfach so diese Tour, und die Tour war auch an sich nicht geil, aber grundsätzlich die Möglichkeit zu haben, nach Deventer zu fahren, nach Basel runterzufahren.
Basel, ja.
Ne, genau, jetzt geht's noch zur Roma, aber das ist ja dann schon was für den Jahresrückblick 2026. Bei Fenerbahce war ich es nicht. Aber ja, das sind einfach, aber dass wir so wieder diese Touren haben. Und wenn das dann halt 25 Spiele zwischen August und Dezember bedeutet, dann ist es so. Aber ich finde es einfach, ja, das ist einfach wieder ein ganz anderes VfB-Leben, als wir es die ganzen Jahre hatten, wo du quasi eine ganze Woche dich mit dem 0-0 gegen Wien Wiesbaden rumärgern musstest. oder keine Ahnung, ja. Der nächsten Klatsche in Dortmund. Und ja, also das, wie ich gerade schon gesagt, ich bin einfach dankbar dafür, dass wir jetzt dieses VfB-Leben haben als Fans, das uns halt einfach ein bisschen stresst auch, weil wir alle paar Tage spielen und irgendwie gucken müssen, dass wir es irgendwie sehen oder hinfahren, wie auch immer. Aber das ist einfach, ja, dass wir es in dieser Phase sozusagen der VfB-Geschichte gerade sind, das finde ich sehr schön und ich hoffe, die hält noch möglichst lange an. Gut, wir können noch mal kurz einen Blick ins Lazarett vielleicht werfen. Ermedin Demirovic wird jetzt zum Trainingsauftakt zurückerwartet. Der sollte dann wieder fit sein. Der hat ja auch schon trainiert wieder. Yannick Keitel ist erstmal raus, glaube ich, auch weiter. Daxo und Raquez, die werden bis Ende Januar, hieß es jetzt, sind die raus. Deswegen man auch Leo Stergiou nicht nach Heidenheim verleihen möchte. Und genau, werden natürlich noch viel El Kanous. Mittlerweile führt Marokko übrigens 3-0, aber El Kanous ist noch nicht eingewechselt worden. Nee, die haben auch schon ihre 5 Wechsel. Also der bleibt heute 90 Minuten auf der Bank, aber es steht 3-0 für Marokko. Und damit dürfte die nächste Runde auf jeden Fall für die Marokkaner auch klar sein. Genau, der wird irgendwann Mitte Januar vermutlich zurückkommen, je nachdem, wie es halt weitergeht beim Afrika-Cup. Gut, noch kurzer kleiner Werbeblock, bevor wir dann ganz kurz noch auf die letzten Ergebnisse unserer anderen VfB-Mannschaften und unserer Leihspieler gucken. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr uns gerne eine Rezension dalassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify könnt ihr uns auch bewerten. Wenn ihr das Ganze jetzt gerade bei YouTube nachschaut, dann könnt ihr gerne die Glocke aktivieren, könnt einen Daumen da lassen, könnt auch gerne Kommentare drunter schreiben. Die bekommen wir auch immer wieder bei YouTube. Und wenn ihr uns Rezensionen dalasst bei Apple Podcasts, dann werden wir die hier natürlich auch vorlesen. Und genau, es freut uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da Feedback gebt. Und wenn ihr uns natürlich einfach weiterempfehlt. So, dann blicken wir mal auf die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler. Die VfB-Frauen sind mit einem 2-2 bei Bayern 2 in die Winterpause gegangen. Nicole Biller mit ihrem 11. Saisontreffer und Rosa Röcker mit ihrem 4. Saisontreffer. Leider konnten die Bayern jeweils Postwetten ausgleichen. Aber der VfB geht trotzdem als Tabellenführer als Wintermeister in die Winterpause jetzt mit 31 Punkten, punktgleich mit Sand. 2 Punkte vor allem nicht Aufstiegsplatz, das ist also weiterhin eng. Ich glaube, Meppen drängt das ziemlich von hinten. Nicole Biller ist mit ihren 11 Saisontoren die beste interne Torschütze und die zweitbeste der Liga. Und das dauert die Winterpause ein bisschen länger als bei den Herren, nämlich bis zum 1. Februar, was natürlich vor allem meistens mit den Platzverhältnissen zu tun hat, auf denen die zweite Frauenbundesliga spielt. Da hast du halt selten eine Rasenheizung, vielleicht als in der ersten Liga der Frauen oder bei den Herren. Dann geht es um 14 Uhr gegen den Tabellenfünften aus Andernach weiter. Der VfB 2 gewann ganz überraschend 2-1 beim Tabellenvierten Osnabrück. Osnabrück ging durch ein Tor von David Kurpatsch in Führung. Und wer uns schon länger folgt, der weiß, dass David Kurpatsch auch mal leihweise eine Saison beim VfB spielte. Dann treten aber Mansur Urotakbar mit seinem 6. Saisontreffer schon und Mosanko mit seinem 5. Saisontreffer, die beiden sind auch damit die besten VfB-internen Torschützen in der Hinrunde jetzt, treten das Spiel. Und der VfB ist jetzt nach der Hinrunde 10. von 20 Mannschaften mit 29 Punkten, 26 Toren, also richtig schön im Mittelfeld mittendrin. Und da ist es Winterpause bis zum 18. Januar, dann geht's gegen Duisburg, den Tabellendritten. Das ist auf jeden Fall eine gute Bilanz. Noch eine traurige Nachricht gab es jetzt vor kurzem. Sebastian Härtner, der hat seine Karriere beim VfB quasi begonnen, hat dann in der zweiten Mannschaft gespielt, hat dann den VfB verlassen, hat dann für andere Vereine gespielt, ich glaube Darmstadt, Aue genau. Mit Aue hat er die meisten Spiele gemacht. Der ist am 21. Dezember tödlich verunglückt, muss man lesen, leider. Also an dieser Stelle auch nochmal unser herzliches Beileid an seine Familie. Und schwere Zeit sicherlich, deswegen da genau, einfach unser Beileid an dieser Stelle. Die U19 und die U17 haben schon Winterpause. Da geht es am 18. Februar entsprechend weiter. Und wenn wir noch kurz auf die Leihspieler blicken, Jasinho Malanga wurde beim 1:1 in Münster von Elversberg nach 65 Minuten eingewechselt. Elversberg ist Tabellenzweiter nach der Hinrunde mit 34 Punkten. In der zweiten Liga geht es auch am 17. und 18. Januar weiter. Jovan Milosevic saß 90 Minuten auf der Bank und prompt verlor Partizan Belgrad mit 0:1 bei IMT Belgrad. Mhm. Partizan ist aber trotzdem weiterhin Erster in der Liga mit 46 Punkten. Die Winterpause geht in Serbien bis zum 31. Januar. Noch offen ist, wo Jovan Milosevic dann spielt, denn die Leihe läuft jetzt zum übermorgen aus, zum 31.12. Und Fabian Wohlgemuth hat ja angekündigt, dass man jetzt bis Jahresende da eine Entscheidung treffen will. Das könnte natürlich auch nochmal eine Lösung vielleicht für die Offensivthematik sein, muss man mal schauen. Der hat jetzt relativ viele Tore gemacht in Serbien. Mhm. Aber die Frage ist, ob sich das dann halt auf die Bundesliga übertragen lässt, zumal wir jetzt auch noch Arevalo haben. Ja, genau, auf jeden Fall. Dennis Seim spielte 2:2 gegen Darmstadt am 17. Spieltag, hat durchgespielt. Paderborn ist aktuell Vierter mit 33 Punkten und schließlich Neuren Ulrich wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt, als Magdeburg 3:2 in Kaiserslautern gewann und Magdeburg hat sich jetzt ein bisschen vom Tabellenende gelöst. Sind jetzt 15. Mit 17 Punkten und damit sieht es eigentlich für unsere Leihspieler alle ganz gut aus. Was die insgesamt so in der Hinrunde geleistet haben, das könnt ihr demnächst dann in einem Artikel auf unserem Blog nachlesen. Der wird jetzt irgendwann Anfang des Jahres erscheinen, sodass ihr wieder up-to-date seid, was unsere Leihspieler angeht. Und mal schauen, wer vielleicht zurückrunde noch so verliehen wird. Yannick, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge, am Ende dieses Podcast-Jahres. Ja, erstmal dir vielen Dank und natürlich auch allen anderen, die sonst hier dabei sind, für eure Zeit. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, finde ich, dieses Jahr mit euch Podcast zu machen. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer für ihre Unterstützung, natürlich auch alle, die bei uns im Blog lesen und die uns sonst irgendwie unterstützen mit Fragen, mit Kommentaren, mit Downloads unserer Folgen, indem ihr unsere Artikel klickt. Vielen, vielen Dank euch. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Jahr 2025. Ich hoffe, 2026 wird besser. Genau. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich weiß nicht, Janik, möchtest du noch letzte Worte in diesem Jahr an unsere Hörerinnen und Hörer richten?
Ja, du hast eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Sorry. Vielen Dank, dass ihr alle da draußen uns zuhört, dass ihr uns bewertet, dass ihr auch mal, was mir auch schon passiert ist, im Stadion auf uns zukommt, mit uns redet. Muss auch sagen, der Austausch läuft da immer auf einem sehr, sehr guten Niveau und das wünsche ich mir auch, dass wir es beibehalten können und ja, immer dran denken, wir sind auch ein unabhängiger Podcast, also wir haben da jetzt nicht irgendwie ein Verlagshaus hinter uns oder sonst irgendwas, wir machen das auch wirklich in unserer Freizeit, das vielleicht auch nochmal an der Stelle erwähnt und auch gerade ein Lennart nimmt da wirklich sehr, sehr viel auf sich, sehr, sehr, sehr viel Zeit, also wirklich auch an dich, Lennart, mal ein Kompliment an der Stelle.
Danke. Du
machst es wirklich richtig top und ich weiß auch, dass deine Beiträge bei den meisten Leuten, zumindest in meinem Umfeld, in meinem VfB-Umfeld auch gut ankommen. Und okay. Ja, natürlich auch alle anderen im Hintergrund, der Chris, der immer die Technik für uns macht, ja, die Jenny, der Erik, die uns da auch supporten, die auch mit dem Team sind.
Der Tom.
Der Tom natürlich, genau. Steffen, die da auch uns immer unterstützen und ja, einfach auch Teil davon sind, weil alleine würden wir es nicht hinbekommen und das macht einfach Spaß. Und wie gesagt, die Allerwichtigsten seid ihr da draußen und deswegen auch alles, alles Gute, rutscht gut rüber, bleibt anständig, feiert nicht zu hart und lasst das Geböllere sein. Also das vielleicht noch ein Appell, denkt an die Tiere und auch ein bisschen an unsere Umwelt an der Stelle.
Genau, sehr gut. Schönes Schlusswort. Also sorry.
Ja. Genau, und seid einfach nett zueinander. Das, was ich immer mal gerne sage, genau.
Das ist alles das richtige Schlusswort. Und mit diesem Schlusswort geben wir es auch raus. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr in diesem Jahr dabei wart. Bis nächstes Jahr. Ciao.
Servus. Gute Nacht. Ciao.